Skiffer, Hocken Skiffer.
Bloß nicht verhocken. Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verhockungsgefahr. Wir hoffen, wir erwischen euch gerade wieder auf euren zwei Endgeräten, auf euren beiden Ohren, wo auch immer ihr gerade unterwegs seid. Thjörven sitzt hier gegenüber von mir, muss schon schmunzeln. Thjörven, ein herzliches Hallo und ja, schön, dass wir uns mal wieder audiovisuell gegenüber sitzen.
Ich muss, glaube ich, jedes Mal lachen, wenn du sagst, dass du hoffst, dass die uns auf den zwei Endgeräten hören. Und ich frage mich bis heute, was du mit den zwei Endgeräten meinst. Aber
ein Endgerät kann ja ein Kopfhörer sein. Also insofern.
Du meinst, weil wenn man jetzt zum Beispiel so AirPods nimmt, weil man dann zwei Geräte in den Ohren hat. Ist ja nicht eins, ist ja nicht zusammen.
Ja.
Okay, na, und, krass, da habe ich gar nicht.
Und die meisten Leute haben ja zwei Ohren, zumindest die hier regelmäßig zuhören. Deswegen dachte ich mir, ja, die zwei Endgeräte, also die beiden AUX-Anschlüsse.
Ey, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich gebe dir recht, Max. Also es sind wahrscheinlich dann doch eher zwei Endgeräte. Ja, also erstmal vielen Dank für dieses schöne Thema zum Einstieg. Mir geht's soweit eigentlich ganz okay, würde ich sagen. Ich erhole mich immer noch von einer Grippe oder von Corona. Ich bin mir nicht so sicher, was es war. Es hat mich auf jeden Fall krass aus den Latschen gehauen nach Weihnachten. Und ansonsten ist soweit alles cool. Ich würde sagen, zu den Ups und Downs der letzten Tage kommen wir später in der Folge nochmal. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt erstmal zum
Update aus dem Cockpit. Ja, Update aus dem Cockpit. Was ist passiert? Ich kann insofern sagen, es würde fast schon den Rückenwind der Woche vorwegnehmen, aber da fällt mir sicherlich später auch noch ein anderer ein. Mein größtes Update aus dem Cockpit ist, dass aus dem resultierenden Platten der Woche von letzter Woche, falls ihr euch die Folge angehört habt, ich musste ja auf etwas längere Zeit meinen Führerschein abgeben. Und tatsächlich, Thjörven, mit Blick auf die Uhr, du kannst es nicht glauben, ich habe vorgestern den Brief bekommen, in 4 Stunden und 11 Minuten darf ich wieder mit quietschenden Reifen über den Asphalt, über den Asphalt rollen, Alter. Ich freue mich sehr drauf. Ich habe den letzten Monat viel in der Bahn verbracht. Ich habe Sachen transportiert. Die sind eigentlich, glaube ich, gar nicht transportfähig in der Bahn. Aber ich habe es geschafft. Und ich muss sagen, ich habe das Bahnfahren wieder richtig lieb gewonnen. Also ich habe festgestellt, wie viel Zeit man sich spart, wenn man nicht selber das Lenkrad in der Hand hat und irgendwie ja nicht viel machen kann, weil man nach vorne gucken muss. Aber ich habe auch viel Zeit an Bahnhöfen verbracht, an Gleisen, wo ich gar nicht stehen wollte, wo ich teilweise eine Stunde stand und sich die Anzeige. Also ich habe alles mitgemacht, was so ein klassischer Bahnfahrer den Monat mitmachen kann. Ich hatte pünktliche Züge, hatte verspätete. Und ich muss sagen, war eine schöne Erfahrung. Also, was heißt war eine schöne Erfahrung?
Reicht jetzt auch wieder. Jetzt fahre ich wieder PKW.
Nein, ich will sagen, mein Deutschland-Ticket, was ich mir diesen Monat jetzt geholt hatte, das werde ich auch in den Februar weiterlaufen lassen, weil ich glaube doch schon das ein oder andere Mal, wenn ich nicht gerade etwas von A nach B nach Z transportieren will, dann muss ich sagen, kann man die Bahn dann doch schon guten Gewissens auch viel und oft nutzen. Das ist mein Update aus dem Cockpit. Ich bin viel Rad gefahren, bin viel Bahn gefahren und wir hatten ja mal irgendeinen Podcast über die Bahncard 100 gesprochen.
Ja.
Und vielleicht an dieser Stelle, nachdem ich jetzt so viel Bahn gefahren bin, da habe ich natürlich auch gedacht, Digga, ich nehme das vielleicht doch nochmal in Angriff. Vielleicht wäre so eine Bahncard 100 doch nochmal was. Hab dann aber mit großem Schrecken feststellen müssen, die haben die Preise aber mal richtig mit der Handbremse angezogen. Mittlerweile, was schätzt du, was kostet ein zweite Klasse Bahncard 100 Ticket?
Zweite Klasse Bahn. Ich bin der Meinung, dass das, also ich bin ja leidenschaftlicher Bahnfahrer, sage ich jetzt mal. Also mittlerweile nicht mehr, da komme ich vielleicht später noch zu, aber ich glaube, als wir in der Folge drüber geredet hatten, waren es, glaube ich, so 3000 Euro für die Bahncard 100. Ich glaube, es war irgendwie so im Dreh. Also ich würde behaupten, ein gutes Gravelbike ersetzt die Bahncard 100. Aber ich weiß, sie haben die Preise also knackig angezogen.
Also ich kann so viel sagen, wir sind hier ein Aufklärungspodcast. Ich google jetzt nochmal gerade, was es wirklich kostet.
Kommt auch gleich der Teil mit den Bienen und den Blumen, wenn wir der Aufklärungspodcast sind?
Der kommt auch gleich, aber pass auf, Jochen. Schnall dich an, setz dich in dein zweite Klasse Kinderabteil, halt dich am Tisch fest, eine Bahncard zweite Klasse, Bahncard 100, ja. 4.899. Damit sind wir schon im oberen Top-Klasse-Gravel-Segment. Das finde ich schon sehr, sehr krass, oder?
Also fast 5.000 Euro ist schon eine Ansage. Also das muss man ja halt auch erstmal fahren, ne? Also jetzt mal Real Rap, ne? Also wenn du jetzt hier...
Das musst du wirklich erstmal fahren. Also der
kurze, schnelle Rechnung hier, ne? 4.900 Euro durch 365, ne? Da kommst du halt auf, was ist das? Ich hab mich vertippt. Ich hab mich vertippt, Leute.
Jochen rechnet.
Ja, ich hab mich vertippt, es tut mir leid. Ich merke selber gerade schon, dass hier nur Quatsch rauskommt. Ja, also das ist schon eine deftige Zahl, ne? Also da müsstest du...
Was kommt denn jetzt raus pro Tag?
Wenn meine...
Digga. Wenn deine Rechnung aufgeht.
Digga,
jetzt führe ich dich hier noch aufs Glatteis, Mann. Es tut mir leid.
Ja, mein Google zeigt mir hier so einen Quatsch an. Warte mal kurz. Weil er will mich jetzt hier gerade auf eine Homepage zu einem Taschenrechner. Und ich will, dass das aber in Google mir errechnet. Warum macht er das?
Ich kann das auch übernehmen für dich. Also es sind 13,42 Euro pro Tag auf 365 Tage gerechnet. Das heißt, wenn du mal 2-3 Tage nicht fährst, dann solltest du auf jeden Fall schon wieder eine weitere Tour danach in Angriff nehmen, dass es sich lohnt. Und Thjörven, jetzt noch der Preis Bahncard erste Klasse für die Gehobenen unter euch, die so einen Lieblingsgast-Rittersport bekommen wollen und natürlich auch Essen am Tisch haben wollen. Was glaubst du, was kostet da der Lack?
Oh, ich würde behaupten, also ich habe so das Bauchgefühl, dass das Safe bestimmt schon über 10.000 dann ist. Oder?
Nee, so schlimm
okay,
noch nicht.
Okay, dann aber ich würde, aber so 8.000, 9.000 dann mindestens.
Ja. Ja, 7.999, also 8.000 Euro. Das ist schon,
Digga.
Also dafür kannst du schon halt ein Auto holen.
Dafür,
ne,
kriegst du, glaube ich, so ein Dacia in einer Grundausstattung.
Ja. An dieser Stelle, ja, Dacia, falls ihr zuhört, ne, Thjörven und ich, wir freuen uns immer über offene Angebote.
Ja, da wird
Werbung Ende in eigener Sache auf jeden Fall. Digga, also es ist schon happig.
Damit du deinen Führerschein nicht verlieren kannst, Kollege.
Ach so, daraufhin, doch, das hatte ich schon gesagt, ne? Stimmt, den krieg ich in 4 Stunden, 5 Minuten schon wieder.
Ja, ja, ja.
Also, wenn wir hier noch länger aufnehmen, dann habe ich ihn zurück. Aber ich bin trotzdem mit der Bahn ins Büro gefahren.
Das ist doch gut. Mich freut das, dass du wieder das so ein bisschen back to the roots auch, ne? Also wir haben ja früher alles mit der Bahn gemacht. Ich habe einfach nie aufgehört damit. Aber grundsätzlich, Bahnfahren ist schon, also kann auch geil sein. Also ich
absolut
muss sagen, du kannst da halt schon auch mal ein Video schneiden, Podcast, du weißt ja selber, ne? Manche Podcast-Folgen habe ich im Zug geschnitten. Und da kann man schon die ein oder andere Sache machen. Ich hatte ja jetzt vor kurzem auch wieder eine längere Autofahrt und habe gemerkt, wie scheiße Autofahren ist. Also ich verstehe es nicht so ganz, wie Leute da drauf so beharren können.
Ja, ich glaube, was halt wirklich geil ist, ist dieser, darüber habe ich mir länger Gedanken gemacht. Das ist dieser, an die Leute, die uns jetzt gerade auf der Autobahn auf dem Weg zur Arbeit hören am Morgen, ihr seid in eurem geschützten Raum. So, man hat seinen eigenen Space, man kann seine Mucke laut machen, man hat hinten immer auch unnötige Sachen dabei. Beim Bahnfahren wird man richtig zu einem effektiven Minimalisten.
Ja.
Man überlegt sich genau, was möchte ich alles mitschleppen, was nicht. Im Auto packt man immer so, dass man denkt, ach komm, Alter, ja, nehme ich mal mit,
Schuhe,
vielleicht brauche ich noch
Hose, genau. Auch hier 28 Ersatzschläuche, tubeless Milch 5 Liter.
Genau, man hat hinten quasi ein ganzes Arsenal fürs Fahrrad mit dabei. Und jetzt zum Beispiel, wo ich in die Schweiz gefahren bin, hatte ich nur eine kleine Tasche, mein Fahrradhelm, mein Fahrrad und danach die Sintflut. Also es hat, man wird wirklich zum Minimalisten, aber ich glaube, was halt der große Vorteil ist, was ich halt auch gemerkt habe, also mit Auto der große Vorteil ist diese zeitliche Unabhängigkeit, nicht gebunden zu sein an eine bestimmte Abfahrtszeit oder so. Also danach muss man sich schon so ein bisschen ausrichten. Und wenn die halt dann, also man nimmt sich vor, keine Ahnung, 15.30 Uhr fährt die Bahn, du bist 15.20 Uhr am Gleis und dann kommt, yo, Bahn kommt 15.50 Uhr. Dann hast du einfach eine halbe Stunde in der Leere, wo du dich fragst, ja, welches Level Duolingo soll ich jetzt noch durchspielen, weißt du? So, das ist halt, das ist, glaube ich, der einzige Nachteil. Aber was ich sagen muss, ich weiß nicht, wie es dir da geht, immer, wenn ich beim Bahnfahren so, weiß ich nicht, mal so ein bisschen deepere Musik höre, weißt du, mal sowas Ruhigeres oder so, mal sowas mit Tiefe auf und dann sitzt du in deinem Vierer und guckst dann raus, Alter, weißt du, und siehst du so die Landschaft an dir vorbeiziehen. Ich finde, man fühlt sich immer wie im Film, oder?
Also so, ich muss erstmal,
man sieht dabei so.
Ich muss erstmal intervenieren, Max, ja, da merkt man schon, dass du noch, da merkt man schon mal, dass du ein Amateur-Bahnfahrer bist, ja. Also zuallererst setzt man sich nicht in einen Vierer alleine, ja?
Nein, ich sitze auch immer in einem Zweier, Digga, Alter. Rechts der Rucksack und links sitze ich am Fenster.
Ich wollte gerade sagen, nämlich, also zuallererst scheiß auf Sitzplatzreservierung. Ich verteidige meinen Sitzplatz durch den Komfort-Check-In, kann mir niemand was, ja? Ich scoute da schon vorher ab, wo ich sitzen kann und dann wird da eingecheckt und dann ist das mein Reich, ja? Und, ich muss tatsächlich
so lange, bis jemand kommt, ganz kurz, so lange, bis jemand kommt und dann sagt, hier, mit der Rucksack da neben dir da, der braucht aber keinen Platz, den können sie auch schön zwischen ihre 1,95 Meter großen Beine nehmen.
Digga.
Und dann sitze ich aber neben dir da.
Digga.
Und dann packe ich mein Leberwurstbrot aus und dann ist aber Privatsphäre ade.
Boah, Digga, da muss ich jetzt einmal kurz ausholen. Wir dehnen das Thema eh schon zu weit aus, aber ich hatte das tatsächlich einmal, dass ich, also der Zug war rappelvoll und da war dann halt neben mir noch ein Sitzplatz frei und da hat sich dann so eine ältere Dame neben mich gesetzt und hat wirklich so eine Tupperdose rausgeholt, wo zwei gekochte Eier drin waren, ein Salamibrot und diese, wie heißen die, so Salami-Sticks. Und ich dachte einfach,
die haben auch eine schöne Würze.
Und ich dachte mir einfach nur so, du bist der Endgegner eines jeden, du bist der Endgegner eines jeden Zugfahrenden, ne? Also weil die hat diese Brotdose aufgemacht und das war halt wirklich echt so Fire in the Hole. Du hast so gemerkt, durch den ganzen Waggon, wie Leute sich so umgedreht haben und sich gefragt haben, woher kommt dieses Ei-Salami-Gewürz-Geruch-Brett, was gerade hier durch den Zug zieht, ne? Also,
geil.
Ja, also.
Ich finde auch ganz kurz, wenn ich da einhaken darf, so ein Ei gepellt, finde ich, also so ein Ei frisch gekocht, weißt du, das finde ich geht noch so, das ist noch geil warm, so bumm, aber so ein Ding, so ein Transportei, weißt du, was du dir morgens kochst und dann mitnimmst und dann irgendwann aufpellst, das hat wirklich nochmal eine eigene Dynamik und ganz eigenen
Geruch, hat ja,
Alter,
schon den ganzen Tag in seinem eigenen Siff, hat sich das ja schon eingemockert, weißt du, das ist wie so ein guter Wein im Fass, weißt du, das ist halt schon, das war schon 4 Stunden im Rucksack in der Tupperdose bei Zimmertemperatur, weißt du? Das hat nur darauf gewartet, dass es endlich die Gase auslassen kann, weißt du?
endlich mal atmen kann,
ja,
weißt du? So, das Ei wünscht sich mal Luft zu bekommen.
Ja, absolut. Also, wir sind ein bisschen abgeschweift, Leute. Aber grundsätzlich kann ich trotzdem sagen, Zugfahren ist cool. Auch jetzt, ne, die Leute, die den Podcast ja schon länger verfolgen, wissen, ich fahre ziemlich viel Zug. Ich habe das Bonusprogramm, ich kann in die DB Lounge und ihr habt nicht alles gesehen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, es ist viel besser geworden. Also das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt, aber ich muss sagen, ich fahre gerne Bahn. Es ist mit den Verspätungen und so in meiner Erfahrung jetzt nicht mehr so krass schlimm. Klar hat man mal Verspätung oder wartet mal 10 Minuten am Gleis. Aber die ganz harten Sachen so mit eine Stunde am Gleis stehen, nur um dann zu lesen, der Zug fällt aus oder sowas, das ist jetzt schon alles bei mir ein bisschen länger her.
Ja, da sei froh. Aber was ich an der Stelle wirklich auch nochmal eine Lanze brechen muss, von Hamburg nach Schweiz, also nach Basel, 6,5 Stunden, das schaffst du mit Auto nicht. Und das ist wirklich sehr komfortabel.
Ja.
Das wollte ich nochmal sagen, da habt ihr eine gute Verbindung rausgestrickt. Das geht echt zügig. So, man steigt hier morgens 6:30 ein und zack, 13 Uhr, Alter, machst du einen Larry und kannst dir Harzer Käse holen, damit die Rückfahrt dann neben der Oma konkurrenzfähig bleibt und du da mithalten kannst.
Das finde ich ist eine schöne Vorstellung. Einfach diese, du hast so jemanden neben dir, der gerade wirklich so eine Geruchsexplosion auspackt und du bist einfach so deadass, holst den Harzer Roller raus und du entzündest ihn einfach. Du reißt diese Plastikverpackung auf und dieser Geruch rollt durch das Abteil, weißt du? Wie so ein, ja, weiß ich nicht, ne? Also wie ein neues Fahrrad.
Stell dir mal,
es wie so eine Kiste voll Bowlingkugeln rollt es einfach durch dieses Abteil und alle sind genervt.
Stell dir mal vor, das entsteht dann so eine Rivalität zwischen den Gerüchen, weißt du, so, und du bist so, ja gut, wenn du jetzt das auspackst, dann gucke ich auch nochmal, was ich hier noch für eine Bananenschale da. Absolut, Alter. Bist du so ein Großraum? Ich würde dich einschätzen, Großraumabteil, zwei Sitze, rechter Sitz, wie gesagt, Rucksack, links sitzt du am Fenster, zack. Komfort-Check-in, Abfahrt. Du bist nicht so jemand, der in so ein Sechserabteil geht und dann, weiß ich nicht, mit Hannelore und Marianne da irgendwie noch einen Klönschnack haltet, während die in den Schwarzwald fahren, oder?
Nee, also von den Harry-Potter-Abteilen halte ich gar nichts. Ich habe immer das Gefühl, dass die Leute sich dann besonders eingeladen fühlen, halt dich einfach anzuquatschen. Das ist ja auch überhaupt nicht verkehrt, ne? Also wir leben in einer Generation sowieso, wo man das verlernt, so mit fremden Leuten halt auch mal eine Interaktion einzugehen. Aber wenn ich da im Zug sitze, ne, um 18.30 Uhr oder 19 Uhr und ich meine Kopfhörer aufhabe und irgendwie mein Gesicht schon in das Display meines Laptops reinprügel, dann will ich nicht, dass Hannelore mich anquatscht und fragt, ob ich öfters Zug fahre. Weißt du, da muss ich dir einfach recht geben. Also ich bin der klassische Linksaußenfenster, Zweiersitz, am besten auch noch im Abteil, wo Ruhe ist. Ne? Es gibt ja auch Familienabteile und so, aber ich bin meistens im Ruheabteil. Und ja, rechts neben mir ist der Rucksack. Und ich sag mal, dann wird reingedived.
Aber finde ich spannend, weil, also du bist auch Linkssitzer, also links am Fenster.
Ja, oder halt rechts.
Aber könntest du dir rechts am Fenster vorstellen zu sitzen und dann nach rechts ans Fenster zu lehnen? Weil ich neige immer dazu, so links am Fenster, weil so könnte ich gefühlt auch noch einpennen, wenn ich wollte.
Oh, jetzt, da erwischst du mich ja auf dem kalten Fuß, ne? Also ich glaube tatsächlich, ich bin auch eher ein Linkssitzer. Also es ist eine weirde Frage, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, aber wenn ich jetzt so an meine letzten vergangenen Zugfahrten denke, wo ich keine Sitzplatzreservierung hatte, saß ich meistens in Fahrtrichtung auf der linken Seite am Fenster.
Genau, das kommt ja noch hinzu, die Fahrtrichtung auch noch. Also so, das muss ich sagen, das ist der Komfortplatz Nummer 1.
Ja.
Links Fenster, rechts Platz und in Fahrtrichtung.
Ja, über die Psychopathen, über die Psychopathen, die lieber rückwärts fahren, über die müssen wir gar nicht reden. Ja, also da hört bei mir jeder Spaß auf. Also wer sich freiwillig in den Vierer sitzt, nur um rückwärts Zug zu fahren, es tut mir leid, Leute. Ich weiß nicht, was los ist mit euch. Ihr hättet in einer anderen Lebensphase vielleicht auch professioneller Stuntfahrer werden können, aber nee, das ist nichts für mich. Mir wird da zwar auch nicht schlecht oder so, aber mich nervt das einfach. Mich nervt das.
Es ist einfach eine andere
Dimension auch. Andere Dimension auch einfach, sag ich mal.
So kann ich das auch nachvollziehen.
Ja.
Aber du bist auch nicht so jemand, der dann für 10 Euro Aufpreis sich in eine erste Klasse setzt, oder?
Nee. Ich bin so einer, der dann halt von der Deutschen Bahn halt angeboten bekommt zu upgraden. Und dann mache ich das. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde die erste Klasse richtig beschissen. Weil irgendwie, das ist jetzt so ein bisschen weird, aber wenn man in der ersten Klasse sitzt, fühlt man sich so posch. Man fühlt sich so, als wenn man total was Besonderes ist. Dabei ist man einfach nur irgend so ein Idiot, der halt einfach mehr Geld für die gleiche Leistung bezahlt hat. Weil die Sitze sind halt vielleicht ein bisschen besser und man hat auch so einen Service am Tisch. Aber ganz ehrlich, Digga, wenn ich für 8 Stunden Zug fahre, da brauche ich keinen Service am Tisch. Da ist mein Rucksack voll mit Essen und Trinken. Ja? Die Powerbank ist geladen. Die Kopfhörer sind geladen und dann will ich einfach nur, dass man 8 Stunden lang mich in Ruhe lässt, damit ich entweder irgendeine Serie binge-watchen kann oder in Ruhe ein Video schneiden kann oder einen Podcast schneiden kann. So, mehr will ich gar nicht. Da möchte ich nicht dass irgendeine Sabine da noch ankommt von der Deutschen Bahn und mich fragt, ob ich einen überteuerten, schlechten Filterkaffee kaufen will. Da bin ich einfach raus. Wenn ich viel Geld für scheiß Kaffee ausgeben will, kann ich auch nach Berlin-Mitte fahren. Sag ich euch, wie es ist.
So, der Mann mit dem Hammer hat gesprochen, Alter. Ja, also an der Stelle muss ich sagen, fühle ich zum Teil auch, aber was ich halt, also so, wenn mal so ein Upgrade da ist, was halt so 10, 15 Euro mehr, gerade auf so 6, 7 Stunden, dann bin ich schon so, dass ich sage, ach komm, die 10 Euro zahle ich jetzt mal mehr und dann ist der Komfort schon auch, also einfach weniger Loaster. Aber was ich sagen muss an dieser Stelle, falls ihr irgendwo in der Planung für die nächsten Züge für 2034 sitzt, macht doch auch mal 4 Fahrradstellplätze in die erste Klasse, weil es ist ein richtiger Hassel, sein Fahrrad, weil, falls dir aufgefallen ist, Stellplätze für die Fahrräder sind immer am letzten Waggon, ja. Klasse 2. So, und jetzt kannst du dir vorstellen, Max sagt sich, oh geil, Schweiz, Alter, ja, 10 Euro mehr, buche ich mir erste Klasse, wo stelle ich mein Fahrrad hin, zweite Klasse und dann erstmal schön 13 Waggons mit dem Gepäck, mit dem Helm durch jeden Platz durch. Alter, nach einer halben Stunde war ich aber so nass geschwitzt, wo ich mir dachte, na gut, hätte ich im Zweifel auch einfach auf dem Vierer direkt neben meinem Fahrrad sitzen bleiben können. Also, ja, an der Stelle, vielleicht könnte man da nochmal 2, 3 Plätze auf der andere Seite vom Zug hinpacken. Aber ja, macht wie ihr denkt. Auf jeden Fall, ja, jetzt hätte ich mal Lust, mit dir gemeinsam Bahn zu fahren, Jochen. Und ich würde mich fragen, wo wir uns denn hinsetzen, wenn wir beide links außen sitzen. Ob wir dann hintereinander sitzen würden.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es sei denn, einer von uns kann sich einigen, in einem Vierer rückwärts zu fahren.
Ja, das könnte ich im Zweifel machen.
Guck mal,
und wenn du nicht deinen Eiden auspackst.
Ich würde den Harzer Roller einfach mitbringen und kommentarlos vor dir einfach wegschnabulieren.
Ja, dann würde ich den Schirker Feuerstein rausnehmen und dann werden die großen Geschütze aufgefahren.
Die zwei Endgegner aller Bahnfahrer, Max und Jorven. Ihr habt euren Nemesis gefunden.
Sehr gut. Aber Thorben, um jetzt zurückzukommen, wie ist denn dein Update aus dem Cockpit?
Mein Update aus dem Cockpit ist, ich hatte vorhin schon, glaube ich, angerissen, ich erhole mich so ein bisschen von der Erkältung und ich bin tatsächlich dieses Jahr noch keine richtige Fahrradtour gefahren. Ich fahre aktuell zur Arbeit und zurück und merke, dass das schon anstrengend genug ist. Und es passiert gerade nicht so viel. Ich habe super viele Projekte in meinem Container stehen. Ich habe Druck. Ich habe Warendruck. Oder Fahrraddruck. Versteht mich nicht falsch. Ich habe aber in meinem Container bestimmt.
Wie meinst du Warendruck? Also da ist Ware und die muss raus? Oder?
Warendruck. Also ihr dürft mich gerne korrigieren, wenn ich falsch bin. Aber ich bin der Meinung, dass der Term Warendruck aus dem Einzelhandel kommt. Und damit sagt man, wenn man zum Beispiel in einem Laden von einem Artikel ganz viel im Regal liegen hat, dann entsteht Warendruck und das übt sich wohl positiv auf die Kaufeigenschaft ein. Also wenn du in einem Laden bist und siehst...
Also alles muss raus?
Nee, das ist halt quasi, stell dir vor, du stehst vorm Regal und das Regal ist voll mit deinen Lieblingssnacks. Dann denkst du dir so, ja geil, Alter, greife ich zu. Aber stell mal vor, du stehst jetzt...
Stimmt.
Stell mal vor, genau umgedreht, ja. Da liegt nur eine Packung oder so, dann neigt man eher dazu zu sagen, ja, nee, kauf ich nicht.
Das stimmt, das ist gerade bei so diesen Inseln, so kurz vor der Kasse, wo so eine große Pinöpel nochmal, so eine Vierecke und wenn da so ein Produkt ganz oft ist, da hast du recht, Alter, dann neigt man dazu, ja komm, dann greife ich auch nochmal zu, weil da liegen ja so viele.
Aber
wie ist das bezogen jetzt auf deinen Container? Das heißt, du... Also diese Brücke habe ich jetzt gerade noch nicht verstanden.
Weil ich habe, glaube ich, gerade 4 oder 5 Fahrräder in meinem Container stehen. Also ich habe teilweise auch Fahrräder von Freunden da stehen, die ich einfach reparieren soll. Oder wo ich gesagt habe, ach, da könnte ich ein Video draus machen. Jetzt habe ich halt nur das Problem, jetzt habe ich halt einfach nur das Problem, dass ich eigentlich super viele Teile bestellen müsste, aber irgendwie nicht aus dem Knick komme, diese Bestellung abzuschicken, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, dass ich irgendwas vergesse. Und ich habe jetzt die letzten Wochen auch nicht unbedingt Zeit gehabt, mich in einen Container zu stellen, weil, wie wir ja alle wissen, der Container ist nicht beheizt. Und in Berlin sind teilweise tagsüber -2 Grad. Da überlegt man sich natürlich gleich zweimal, ob man dann im Container steht und irgendwie Fahrräder repariert. Abgesehen davon ist soweit, glaube ich, alles ganz okay bei mir. Und ich hoffe, dass ich bald wieder zu Kräften komme und ganz normal Fahrrad fahren kann. Ich denke mal, ich werde vielleicht nächste Woche mal ein Zone 2 Training auf der Rolle machen und mal gucken, was mein Puls macht und was meine Atmung macht. Und wenn das läuft, dann wird wieder Gas gegeben.
Geil. Ja, vielleicht komme ich nächste Woche mal Zone 1 rübergesteppt zu dir,
das,
damit dabei.
Ja, das wäre interessant. Aber dann natürlich nur linker Sitz am Fenster, ne? Und du darfst natürlich die Salami-Sticks und die Eier nicht vergessen.
Ich schicke ein Bild. Genau dieses Setup werde ich versuchen anzustreben.
Das ist quasi.
Ihr könnt ja mal an der Stelle, warte, ganz kurz, an der Stelle könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Wahrscheinlich in die Kommentare. Nehmt mal gerne Bezug. Wo sitzt ihr in der Bahn am liebsten? Und wenn ja, seid ihr auch so eine Lunchpakete-Mitnehmer? Und wenn ja, was ist da so euer Metier? Was ist so ein klassischer Proviant, den ihr mitnimmt in eurem Picknickkorb?
Ja, und wenn ihr richtig Bock habt, könnt ihr uns das auch als Sprachnachricht einfach auf Instagram schicken. Dann können wir es hier vielleicht reinschneiden.
Sehr gut.
An dieser Stelle mache ich jetzt eine unkomplizierte Schweineüberleitung nach fast einer halben Stunde zu unserem eigentlichen Thema, worüber wir heute reden wollten. Und zwar der Einstieg ins Bikepacking. Eigentlich haben Max und ich uns überlegt, dass wir mal ein größeres Thema anpacken, wozu wir beide, glaube ich, auch regelmäßig Fragen kriegen. Und das einfach von vorne bis hinten versuchen abzufrühstücken, euch den ein oder anderen Tipp mitgeben oder auch unsere Erfahrungen mit gewissen Sachen einfach teilen. Und deswegen kommen wir jetzt zu dem Thema
Einstieg ins Bikepacking.
Ich war so frei und habe einfach mal das Internet gefragt, was man denn so machen kann, um idealerweise in das Fahrradreisen einzusteigen. Und da hat man.
Erste Frage, Thjoven, bevor wir damit anfangen, wollen wir erstmal definieren, was das überhaupt ist? Weil ich glaube, das macht schon was auf, oder?
Das können wir gerne machen. Definitionen sind immer gut. Fast wie DIN-Normen. Das braucht man im Leben, lieber Max. Dann definiere mir doch mal Bikepacking / Radreise.
Also genau, das, also ich finde, das ist halt immer wieder so ein Punkt. Du kannst gerne sagen, was du darunter siehst, weil für mich ist Bikepacking, also bei vielen ist es, glaube ich, klassisch verbunden mit, ich habe alles, was ich brauche am Rad und bin damit in der Nacht und also über Nacht unterwegs. Und habe auch zum Kochen alles dabei. Aber ich glaube mittlerweile, das kann man ja sehr zerfasern. Also es gibt ja, ich weiß nicht, ich zum Beispiel fasse Bikepacking so auf, ich bin von A nach Z unterwegs oder von A nach B und habe mein Fahrrad und habe das, was ich brauche, um von A nach B zu kommen dabei. Und übernachte entweder in einem Zelt oder aber auch in einer Unterkunft und fahre dann den nächsten Tag weiter. Und wenn ich dabei mir noch irgendwo eine Pizza hole, ist das für mich trotzdem Bikepacking. Aber ich glaube, dass sich das so ein Stück weit auseinander dividiert. Weil ich weiß nicht, ist das denn eher eine Radreise? Oder bin ich nicht automatisch Bikepacker, sobald ich die Fahrradtaschen, die extra fürs Bikepacking sind, am Rad habe? Da würde mich mal deine Meinung interessieren, wie du das Thema Bikepacking ohne / Radreise, sondern nur Bikepacking bezeichnen würdest.
Also ich würde es, glaube ich, ich glaube, es ist halt einfach das grundlegend, also ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also ich glaube, grundlegend kann man zu dem Thema sagen, dass da jeder eine andere Perspektive zu hat. Ne? Also es gibt bestimmt einmal die Leute, die mit so Gepäckträgertaschen und so über mehrere Wochen im Sommer, weiß ich nicht, durch Spanien fahren oder so und die haben dann alles dabei. Ne? Also die haben dann ihre kleine Küche dabei, ihr kleines Badezimmer, so die so, ich sag jetzt mal, richtig so Radreise machen. Dann würde ich sagen, gibt es bestimmt auch Leute, die so Bikepacking machen, die halt dann diese klassische Dreier-Kombo am Fahrrad haben, Arschrakete, Rahmentasche und Lenkerrolle, wo ich jetzt mal sagen würde, schon auch ein bisschen der Sport im Vordergrund ist, wo man halt minimalistisch gepackt hat und jetzt sagt, okay, ich will jetzt hier, keine Ahnung, durch die Alpen fahren oder ich will pro Tag 150 Kilometer fahren oder weiß der Geier was, wo halt der Sport auch ein bisschen im Vordergrund ist. Ich würde sagen, es gibt so ganz viele Verzweigungen im Thema Bikepacking / Radreise. Ich sage jetzt ab sofort noch Bikepacking, also ich meine aber eigentlich alles. Also Ich glaube, dass es halt, also wie bei Musik oder so, verschiedene Genres gibt. Also es wird bestimmt so ein Oberthema, Obergenre geben, was halt einfach Bikepacking generell ist. Aber wie man das am Ende macht und wie man ja damit umgeht, ist, glaube ich, absolut unterschiedlich von der Perspektive, ne? Also wenn man jetzt, es ist ja natürlich eine Abhängigkeit von den Gegebenheiten, was für ein Fahrrad hat man, was will man überhaupt, was erwartet man überhaupt, ne? Es gibt Leute, die sagen, ey, ich fahre jetzt hier, keine Ahnung, ich fahre hier mit meiner Frau, ich fahre hier mit meinem Mann jetzt hier schön an der Elbe lang, ne? Wir haben hier unsere Fahrräder, wir haben hier unseren Taschen, zwei Unterbüchsen und zwei T-Shirts und ne, wollen heute Abend noch im Restaurant essen gehen, dann ist das für mich auch Bikepacking, ne? Wenn Leute da halt vielleicht von Hotel zu Hotel fahren. Es ist für mich aber genauso Bikepacking, wenn Leute, keine Ahnung, halt im Zelt schlafen, ultra light gepackt sind oder halt auch, wenn Leute über mehrere Monate durch irgendwelche Kontinente reisen. Das ist auch Bikepacking. Ich glaube, dass man grundsätzlich sagen kann, Bikepacking ist halt sehr facettenreich und ist, glaube ich, man kann es nicht richtig festnageln auf eine Definition. Ich würde behaupten, Bikepacking ist am Ende das, was man selber draus macht und das, was man daraus auch schöpft. Ne? Jeder hat irgendwie seine eigenen Vorlieben beim Bikepacken, würde ich jetzt sagen.
Würdest du sagen, Bikepacking kommt Backpacking mit dem Fahrrad gleich?
Also da ich ja beides schon mal gemacht habe, würde ich sagen, jein. Beim Backpacken würde ich jetzt mal sagen, ja, wobei, doch, eigentlich schon. Eigentlich ist es schon irgendwie identisch, nur dass man halt kein Fahrrad hat. Weil beim Backpacken hast du, es kommt halt drauf an, wie man die Sache angeht, ne? Also wenn man jetzt auch irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine Wanderung macht über mehrere Tage oder so, dann hat man im Idealfall da auch einen Kocher und ein Zelt dabei. Wenn man aber jetzt, sag ich jetzt mal, die klassischen Australien-Neuseeland-Reisen macht, so, dann ist man ja auch irgendwie am Backpacken und da hat man dann meistens keinen Kocher im Rucksack, weil man in irgendeinem Hostel pennt oder so. Und das ist aber trotzdem, finde ich, gleichwertig. Das ist halt immer einfach, würde ich behaupten, abhängig von der Perspektive und abhängig auch davon, was man vorhat. Ne? Also beim Bikepacken halt einfach so, hey, will ich reisen, ne, also sind meine Tagesetappen kurz, weil ich mir Sachen angucken will, aber ich will trotzdem über mehrere Tage irgendwo hinfahren oder will ich Sport machen. Das heißt, für mich sind Kilometer am Vordergrund und Höhenmeter und das Equipment ist für mich halt so nebensächlich, weil duschen kann ich auch zu Hause. So. Und so sehe ich das halt beim Backpacken auch, dass es wahrscheinlich Leute gibt, die sagen, hey, ich will heute hier durch die Dolomiten wandern und will dann hier in der Hütte pennen und hab deswegen einen Schlafsack und hast du nicht gesehen dabei. Oder es gibt halt Leute, die sagen, hey, ich reise jetzt durch ein Land und hab dafür alles dabei, was ich so brauche, aber bin immer in einer Zivilisation und brauche deswegen kein Kochzeug.
Ja, finde ich mal spannend, da deinen Eindruck zu hören. Und da schieße ich doch gleich mal die nächste Frage hinterher, um mal so vielleicht auch ein bisschen unsere persönliche Note aufzugreifen. Was war denn für dich dein Einstieg ins Bikepacken? Wie bist du da reingekommen? Und kannst du dich noch dran erinnern, wie das bei dir losging? Also du hast ja am Anfang eben gerade, also ja schon eigentlich durch deine Erklärung auch schon nochmal 10 weitere Facetten aufgemacht. Ob man zum Beispiel ja voll ausgestattet sozusagen sich auf eine Bikepacking-Tour begibt oder fing das bei dir auch einfach an, ja, du hast einen Rucksack, packst da dein Zeug rein und jetzt ist deine Mission mal über den Stadtrand hinaus, also keine Rundtour in dem Sinne, also nicht, dass man vor der Haustür anfängt und nach 5 Stunden wieder bei der Haustür ankommt, sondern wirklich mal eine längere Tour, wo man dann schließlich auch woanders übernachtet. Wie war da für dich der Einstieg?
Also ich würde sagen, hatte so ein bisschen das Privileg, dass ich ja Flo hatte oder habe, ne? Also Flo, mit dem ich früher ja auch viele Videos gemacht habe, der mich da so ein bisschen rangeführt hat. Also der mir halt auch damals halt einen Gravelbike geliehen hat, dass ich damit fahren kann und mir aber auch immer geholfen hat, wenn ich irgendwelche Fragen wegen Equipment hatte. Deswegen würde ich sagen, ich hatte da schon so einen relativ steilen Einstieg rein. Aber man muss dazu auch sagen, ich glaube, meine erste so Bikepacking-Experience war eine sehr kalte. Ich glaube, das war sogar auch der eine Geburtstag von Flo. Da sind wir nach Königs Wusterhausen gefahren, in so eine Sandgrube, glaube ich, ist das. Und da haben wir unter freiem Himmel geschlafen. Und ich war da hier schön mit meinem Lidl 20-Euro-Festival-Schlafsack und da hat's nachts sogar gefroren und ich habe mir so heftigst den Hintern abgefroren. Also ich lag eigentlich nur da und habe gewartet, dass es zu Ende geht. aber nichts.
Hört sich nach einer guten Experience an.
Ja, also, ne?
Aber ganz kurz, würdest du sagen, unsere Tour 2016 nach St. Peter-Ording, war das auch schon Bikepacking?
Ja, würde ich sagen. War schon Bikepacking, würde ich sagen. Also klar, wir hatten jetzt keine Taschen an den Fahrrädern. Aber ich würde sagen, wir hatten ja schon die Absicht, irgendwo zu schlafen und nicht zu Hause und sind mit dem Fahrrad hingereist. Also das ergibt für mich eine Fahrradreise. Und da war, würde ich sagen, für uns jetzt nicht per se das Übernachten im Vordergrund, sondern für uns war der Sport im Vordergrund. Das heißt, für uns war die Distanz und so war das Wichtige.
Na, spannend. Ich glaube, meine erste Tour oder so, das war 2014, glaube ich, wo ich mit meinem Bruder zusammen von Hamburg auch Richtung Ostsee gefahren bin.
Stimmt.
Und wir dann auch beide hinten Schlafsäcke auf den Fixies. Damals, Alter, da hatte ich mir noch so ein Navi-Gerät geholt von Medion oder sowas, keine Ahnung, kennst du noch? Also die, wo die auch so Computer früher hatten.
Ja.
So ein Apparat, Alter, der dir dann vorne angesagt hat, also quasi die Ursprünge der Fahrradnavigation, bevor die ganzen Fahrradnavis dann alle aus dem Boden geploppt sind. Aber ich glaube, das würde ich so behaupten, das war so dieser Einstieg auch in diese Radreise oder ja, Bikepacking kann man es auch nennen, quasi so, ja, das erste Mal zu begreifen, hey, ich kann mit dem Fahrrad tatsächlich auch reisen und kann mit dem Fahrrad weit kommen sozusagen und ja, bestenfalls auch über mehrere Tage. Und das, finde ich, hat dann auf jeden Fall den Horizont erstmal aufgemacht, dass man sich dachte, ah krass, jetzt sind wir auch, ja, da stand auch ein bisschen mehr die Distanz im Vordergrund, dass man danach gesagt hat, ey, so wenn das möglich war, jetzt mit dem Fahrrad und Gepäck so das zurückzulegen, wo kann man dann noch hinfahren? Und ich glaube, da eröffnet sich dann so eine ganz neue Welt, also sowas zumindest,
ja,
bei mir, wo dann halt auch so die Leidenschaft irgendwie dafür anfing. Unabhängig jetzt vom Setup und so weiter, das kam alles erst deutlich später, aber zumindest schon mal dieses Begreifen, krass, so mit dem Fahrrad kommt man in ein paar Tagen auch schon echt in ganz andere Länder, ganz andere Ecken. Also das hat auf jeden Fall einiges aufgemacht, ja.
Ja, und also man hat ja auch so verschiedene, ich würde also zumindestens, wenn ich jetzt an meinen Bikepacking-Prozess denke, würde ich sagen, dass man da auch so verschiedene Stufen hat, ne? Also von, dass man erstmal mit einer Gruppe unterwegs ist vielleicht und dann auch so das erste Mal vielleicht irgendwo im Wald pennt oder so. Und dann sagt man vielleicht irgendwann auch so, okay, ich bin jetzt erstmal alleine unterwegs und ich penne irgendwie nur in Unterkünften oder so. Also das, was ich vorhin quasi schon mal gesagt habe, so wie man das am Ende handhabt, ne, oder wie man das für sich ausmacht und sagt, hey, ich will heute Abend auf jeden Fall duschen, deswegen will ich in der Unterkunft pennen oder ich will so viel Natur wie möglich abkriegen, deswegen will ich heute Abend im Wald schlafen, in irgendeiner Hütte oder unter freiem Himmel. Ich glaube, das muss man halt so ein bisschen mit sich selber ausmachen auf jeden Fall. Aber das ist auf jeden Fall das Geile, dass man halt so facettenreich, ja, das so ein bisschen ausrambulen kann. Und gerade wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, auch wenn man so eine Woche oder länger unterwegs ist, das ist ja nochmal wieder ein ganz anderer Schnack. Also man hat quasi ein Thema. Es ist ein bisschen wie Pizza, sage ich jetzt mal. Und das ist ein weit hergeholter Vergleich. Aber man kann eine Pizza Margherita essen, die geht klar. Das ist eine easy.
Die enttäuscht nicht, die überrascht aber auch
die
nicht.
Die enttäuscht nicht, die überrascht aber auch nicht. Ne? Aber man kann auch so wilde Sachen machen mit irgendwie Gemüse und hast du nicht gesehen oder Thunfisch, Zwiebel. Und ich sag mal, am Ende isst man immer eine Pizza. Aber was oben drauf ist, ne, die macht die macht quasi das Geschmackserlebnis erst voll. Und so ähnlich ist das beim Bikepacken. Man fährt eigentlich meistens Fahrrad, aber wohin und wie und warum, das ist der Unterschied. Das ist der Belag, ja.
Oha, das finde ich, das ist schon eine gute Beobachtung. Also gerade dieses, das Warum ist ja auch bei ganz vielen Leuten ganz unterschiedlich. Und da glaube ich, das macht ja dann auch wieder auf, warum machen manche Ultracycling, warum haben manche mehr den Fokus auf Sport, andere auf Reisen und. Um jetzt aber den ultimativen Einstieg ins Bikepacken, vielleicht sind ja auch einige Zuhörer von euch und Zuhörerinnen da draußen, die vielleicht noch gar nicht sich da rangewagt haben. Was würdest du denn so sagen, worauf kommt es beim Einstieg an?
Also ich würde sagen, beim Einstieg kommt es wenn man Bikepacking, ne, so wie es ist, jetzt nimmt, kommt es zuallererst darauf an, dass man überhaupt ein Fahrrad hat. Und im Idealfall das auch fährt. Und ich würde sagen, was einen auf jeden Fall den Einstieg erleichtert, ist, wenn man als allererstes erstmal irgendwo hinfährt, wo man weiß, wo man langfahren muss. Ne? Ob das jetzt hier zur Oma ist oder zum großen Bruder oder ne, was weiß ich. Aber dass man auf jeden Fall erstmal irgendwie ein bekanntes Terrain sich vornimmt und vor allem auch erstmal, ich sag jetzt mal technisch, entspannt anfängt. Ne? Ihr müsst da nicht sofort die fettesten Trails oder sonst was fahren. Fahrt erstmal easy peasy lemon squeezy, eine entspannte Runde, wo ihr auch jederzeit irgendwie eine Exit-Strategie habt, ne? Falls ihr vielleicht doch merkt, okay, 50 Kilometer war ein bisschen viel. Ne? Nach 25 Kilometern tut mir der kleine Finger weh. Ich steige jetzt doch lieber in eine Bahn oder was weiß ich. Das sind vielleicht so ein paar Sachen, worauf man achten kann. Deswegen, ich würde sagen, Fahrrad sollte fahren, der Rucksack sollte vielleicht nicht ganz so doll befüllt sein. Vielleicht kann der Rucksack auch auf den Gepäckträger oder ihr habt vielleicht sogar eine Tasche fürs Fahrrad, die kann man ja manchmal auch günstig beim Discounter schießen. Und ich würde sagen, dann guckt man einfach, dass man erstmal eine sich bekannte Route vornimmt, die vielleicht so 5 bis 10 Kilometer mehr drauf hat, als man sonst sich zutraut. Ne? Also wenn man sonst so zum See vielleicht seine 20 Kilometer gefahren ist hin und zurück, dass man dann vielleicht mal sagt, okay, ich fahre heute 30 Kilometer zu Onkel Werner und damit man auch so ein bisschen sich mal guckt, ne, wo ist das Limit, wann tut mir vielleicht der Hintern weh, wann tun die Hände weh, aber dass das immer noch im Bereich des Machbaren ist.
Und so als, ich weiß, du hörst das Wort nicht gerne, aber als Zweiradmechaniker der Herzen, was würdest du sagen, was sind denn so essentielle Tools, die man am Anfang, weil ich habe jetzt gerade so gedacht, ja, wie wäre das so, ich würde losfahren, mach irgendwie meine erste Tour, habe mir vielleicht, keine Ahnung, Wechselsachen mit in den Rucksack gepackt und suche mir jetzt erstmal ein Ziel raus, was irgendwie 50 Kilometer weg ist. Was wären aus deiner Sicht Dinge, die unabdingbar sind, die man zum einen können müsste, und die man mitnehmen sollte, wenn man sich jetzt diesem Thema widmet, ohne aufgrund dessen aussteigen zu müssen. Also jetzt größere Probleme mal ausgenommen, aber was würdest du da sagen?
Also ich würde sagen, also was man mitnehmen sollte, ist auf jeden Fall erstmal das Werkzeug, um die Laufräder rauszukriegen, falls ihr keine Schnellspanner habt. Ne? Dann auf jeden Fall eine Luftpumpe. Ich würde nicht mit einer CO2-Kartusche oder irgendeinem so eine Elektropumpe oder so, ne, ganz klassisch kleine Luftpumpe oder sowas. Und ich würde einen Ersatzschlauch dabei haben und auf jeden Fall flicken. Und zum Thema Flicken noch ein lieb gemeinter Tipp von mir. Guckt euch Videos dazu auf YouTube oder so an. Es gibt 80 Billionen Videos zu dem Thema. Und jeder hat da seine andere Vorgehensweise. Guckt euch einfach an, wie das irgendein Fahrradmechaniker auf YouTube macht. Und ich glaube, dann ist man damit schon gut bedient. Ich würde auch empfehlen, vielleicht vorher auch noch mal ein Video zu gucken, wie kriege ich ein Laufrad überhaupt aus dem Fahrrad raus, wenn man das noch nie gemacht hat? Wie kriege ich den Reifen runter von der Felge? Also einfach abends im Bett, bevor es losgeht, einmal kurz angucken, damit man, falls es am nächsten Tag bei der Tour dann soweit ist und man sich tatsächlich leider an Platten gefahren hat, dass man wirklich nicht komplett wie so eine Karre Mist dasteht und denkt, ach Mist, was muss ich hier machen? Sondern zumindest so ein bisschen Peilung hat. Ne? Also ich sag mal, das ist wie so eine gute Klassenarbeit, wo man sich durchgemogelt hat. Ne? so viel wie nötig, aber nicht zu viel. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Also, ich würde auf jeden Fall Werkzeug, Luftpumpe, Ersatzschlauch, Flickenset dabei haben. Und Reifenheber natürlich.
Reifenheber
natürlich, ja.
Ja, ja, das hört sich doch schon mal ganz gut
an. Hast du das immer dabei, Max?
Ja, also klar, wenn ja. Ich muss differenzieren. Wenn ich jetzt, also mit Fahrrad war es schon das ein oder andere Mal, dass ich jetzt bei einer Gravel-Tour, Rennrad-Tour tatsächlich ohne alles, ist bisher auch toi, bis auf einmal, ist es immer gut gegangen. Also ich hatte dann keine Defekte, keinen Platten, ja. Gar nichts. Empfehlen würde ich das auf jeden Fall nicht, weil es gibt einem einfach mehr Ruhe im Kopf, wenn man weiß, ey, egal was mir jetzt hier passiert. Ich habe, also zum Beispiel jetzt, wo ich am Wochenende bin ich ja den Orbit gefahren, also hier, ja, an der Ostsee, da so eine längere Gravel-Runde. Und da habe ich wirklich so überlegt, okay, es ist bitterkalt draußen, es ist ich muss alles dabei haben, wenn ich irgendwo in der Walachei, weil so für die Leute unter euch, die vielleicht schon mal in Orbit gefahren sind, man kommt da in Ecken, da denkst du wirklich, ja krass, ist hier eigentlich schon mal jemand lang, ja, oder bin ich hier gerade der Erste, der hier lang fährt? So, und wenn dir da was passiert, da ist halt niemand, der dir hilft. Oftmals kommt hinzu, du hast kein Handyempfang, gar nichts. Und spätestens da war ich dann wirklich auch so, ich habe ein Licht mitgenommen, ich habe alles, was ich zum Wechseln brauchte. Ich hatte sogar eine Ventilverlängerung und.
Wow.
Also, und noch besser, ich habe mir den Vortag sogar noch diesen Nupsi geholt, womit man das Ventil aufmachen kann von dem, also das von dem Presta-Ventil oben.
Was passiert hier? Wer sind ja, Sie, also, und was haben Sie mit Max gemacht? Hast du gerade Presta-Ventil gesagt? Ich bin überrascht.
Ja, Alter.
Okay, also du hattest quasi.
Ich muss mich da.
Hattest du so wie so eine kleine Gabel, um das Presta-Ventil rauszudrehen?
Genau, ja, richtig. Ja, die habe ich jetzt auch immer noch. Grüße gehen raus an Lennart. Der hat mir um 23.30 Uhr habe ich bei seiner Haustür noch geklingelt, weil ich mit Erschrecken den Tag abends davor wollte ich noch unbedingt gucken, Digga, wie kriege ich denn jetzt die Ventilverlängerung darauf, weil es hat halt nicht gepasst. Ja. Also auch sowas, macht das einen Tag vorher. Aber jetzt zurück zum Bikepacken. Mal angenommen, ich habe das jetzt so. Ich habe jetzt ein Fahrrad. Ich habe bestenfalls, das würde ich vielleicht noch ergänzen, gerade wenn ihr jetzt irgendwie länger als 20, 30 Kilometer fahrt, würde ich schon auch eine Radhose empfehlen. Das heißt, eine Hose mit Polster sozusagen. Ja. Das macht es einfach deutlich angenehmer, wenn ihr unterwegs seid. Und
da möchte ich einmal kurz eingreifen.
Ah, ja.
Bitte keine Unterhose, kein Schlüppi unten drunter tragen. Also wirklich, vertraut mir, vertraut uns da, das ist nur mehr Reibung und es macht es nur schlimmer. Ich weiß, es fühlt sich am Anfang ein bisschen komisch an, man hat das Gefühl, man ist nackt, aber für gewöhnlich sind die sehr, sehr blickdicht. Also ne, wenn man nur einigermaßen gute hat, ne, von irgendeinem Sporthersteller. Ne? Also wenn man jetzt nicht 5 € dafür ausgibt, dann sind die so qualitativ hochwertig, dass man da auch nichts sieht. Und ich gebe das Mikrofon an Max.
An der Stelle muss ich sagen, tatsächlich, wann schätzt du, wann habe ich aufgehört? Also ist jetzt auch weirdes Thema, Alter, aber ab wann habe ich keine Unterhose mehr in der VIP getragen? Das glaubst du mir nicht,
glaube ich. Ich glaube, das ist noch gar nicht mal so lange her. Und zwar, ich weiß nämlich, dass wir, also als wir nach St. Peter gefahren sind damals, da hattest du, glaube ich, gar keine VIP-Shorts an. Da hatte ich so eine wirklich super billige Bip-Shorts. Ich glaube tatsächlich, ich lehne mich mal aus dem Fenster, dass das vielleicht erst so 2 Jahre her ist oder so, dass so keine.
Ja, das passt ganz gut. Also 2021, irgendwann im Sommer, da meinte auch mal dann einer zu mir, Digga, du kannst auch ohne Boxershorts fahren. Aber ich hatte das nie irgendwie so im Kopf, aber ich unterschreibe das vollkommen, was Thjörfen gerade gesagt hat. Also ja, spart das euch.
Ist auch bequemer.
So habt ihr deutlich.
Sind wir mal ehrlich jetzt mal hier, ne? Unter uns Radfahrenden.
Ja, und es sieht halt auch einfach besser aus, als wenn ihr dann noch an der Seite bei den Oberschenkeln irgendwelche Streifen habt, die sich da zusammenbeulen und keine Ahnung. Das auf jeden Fall. Kommen wir zurück. Ich habe jetzt mein Fahrrad. Ich habe meine bestenfalls schon eine Radhose mir gekauft, habe ein Polster im Hintern, weiß, wie ich den Reifen wechseln kann und so weiter. So, jetzt stehe ich vor der Haustür und Helm habe ich natürlich auch noch auf. Jetzt will ich losfahren. Was mache ich da? Fahre ich nach Schildern? Wie organisiere ich mich da?
Also ich würde zuallererst erstmal empfehlen, auf jeden Fall vielleicht noch den ein oder anderen Corny einzupacken und zu trinken. Ne? Also, dass man auf jeden Fall was, Verpflegung ist wichtig, Leute. Also, ihr könnt eigentlich beim Radfahren, also man kann schon zu viel trinken und zu viel essen, aber ich sag mal, ne, ihr könnt euch da schon ordentlich was reinpfeffern. Ne? Das tut eigentlich nie weh. Ich würde empfehlen, es kommt jetzt so ein bisschen drauf an, wie die Preparation für dieses Unterfangen stattgefunden hat. Ja, also wenn wir jetzt unser Fahrrad gepackt haben, unsere Bip-Shots angezogen haben, ne, wir sind aerodynamisch mit Helm unterwegs und wir sind vor der Tür, dann würde ich sagen, wenn wir jetzt einen Weg fahren, den wir schon kennen, ne, zu Onkel Werner ins nächste Dorf, würde ich sagen, okay, dann glaube ich, könnte man auf jeden Fall schon mal reindiven. Natürlich hat man einen Rucksack, ne, also es kommt drauf an, was man alles jetzt noch mitnimmt. Das natürlich irgendwie am Fahrrad schlau verstauen. Wenn wir uns jetzt aber in eine Richtung bewegen, ne, wir fahren zu Onkel Werner, aber wir sind da sonst immer nur mit Zug hingefahren, ne, würde ich sagen, es wäre entweder ganz schlau, auf jeden Fall ein paar ja so Eckpunkte auf der Karte sich anzugucken. Ne? Wie heißen die nächsten drei Dörfer, wo ich hin muss? Dass man auch so ein bisschen nach Schildern fahren kann. Ansonsten kann man natürlich auch erstmal ganz klassisch mit Google Maps das eintippen und gucken, wo er einen langlotst.
Vielleicht an der Stelle hake ich gerade noch mal ein, dass tatsächlich ein Punkt, den ich so auch am Anfang umgesetzt habe, und zwar, wo ich 2017 nach Malmö gefahren bin, bin ich tatsächlich, also damals bin ich auch dann über verschiedene Unterkünfte sozusagen, da habe ich mich morgens hingesetzt, habe über mein Handy recherchiert, wie heißen die nächsten 10 Dörfer, die auf meiner Route sind, und habe mir die auf einen Zettel aufgeschrieben und den Zettel vorne in meinen, ja, damals hatte ich noch so einen
Tornister, so ein Kasten.
Ja, sowas, genau. Ja. Sowas, was man sonst eigentlich auf dem Rücken hat, aber was bei jedem Rentnerfahrrad vorne zu 100% dran ist. So ein Ding hatte ich auch. Und das Gute war auch noch, das war oben so regengeschützt. Das heißt, dieser Zettel, da konnte es raufprasseln wie sonst was. Du hast trotzdem gesehen, das nächste Dorf ist, keine Ahnung, Meppen oder was weiß ich. Ja. Also das, das muss ich sagen, das wäre zumindest auch so ein Einstieg, bevor ihr jetzt anfangt mit Cockpit-Halterung und hast du nicht gesehen. Ich glaube tatsächlich, ich würde sogar empfehlen, vielleicht erstmal
ohne.
Also wenn man diesen, genau, wenn man das erstmal so startet, tatsächlich nach Schildern zu fahren, zu gucken, wo ist der nächste Ort. Und im Zweifel sind das auch die ersten Begegnungen beziehungsweise die ersten Erfahrungen, wo man einfach mal jemanden fragt. So und sagt, ey, hier, ich suche das nächste Dorf, sag mal, wie weit ist das noch oder ist das in die Richtung? Also das sind ja auch so Sachen, diese Interaktion, was dann während so einer Reise entsteht, was es dann ja auch interessanter macht.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ich würde das tatsächlich komplett unterstreichen. Also bevor ihr da online euch oder halt auch im Geschäft vielleicht irgendeine blöde Handyhalterung holt oder so, versucht vielleicht erstmal ganz analog irgendwo hinzufahren. Also wir reden ja auch jetzt echt immer noch davon, dass ihr irgendwo hinfahrt, wo ihr im Idealfall schon mal mit Auto oder so hingefahren seid, dass man so eine ungefähre Kenntnis hat, wo man lang muss. Und Handy am Lenker oder auch ein Radcomputer und so, das kann man dann alles machen, wenn man merkt, so okay, ich habe jetzt meine dritte Fahrradtour hinter mir oder meine fünfte. Vielleicht wäre das ein schlaues Upgrade, das würde mir mein Leben leichter machen. Und wenn man gerade vor seiner ersten Tour ist, ich habe immer das Gefühl, dass viele Leute auch immer so überpräpariert sein wollen. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Und ich finde eigentlich, das ist ja das Schöne, dass man gerade beim Fahrradfahren oder gerade beim Bikepacking ja eigentlich nichts braucht. Ne? Ob ihr eure Sachen in irgendeine Lidl-Tüte packt und die mit Gaffertape vorne an euren Lenker festgurtet, das interessiert keine Sau, aber das ist, am Ende funktioniert's, ne? Also
absolut. Also das kann ich auch nur unterschreiben und ich glaube, und das ist auch was ich immer wieder so feststelle oder auch Leute einem dann schreiben, ja, wie soll ich anfangen und so weiter, so man. Also teilweise sind so hohe Hürden irgendwie, obwohl runtergebrochen, dass ja einfach nur ist, Digga, pack deine Sachen, nimm dir was mit, dass dein Fahrrad quasi in Schuss bleibt, fahrtüchtig bleibt und dann fahr halt einfach los. Und ich glaube, das finde ich ist auch das Schöne, dass halt jeder macht seine eigenen Erfahrungen dann irgendwann, okay, wo will ich mich optimieren, wo will ich beispielsweise was verbessern, was ist mir wichtig mitzunehmen und so weiter. Und wie du vorhin auch gesagt hast, das ist ja auch sehr, sehr individuell das Ganze. Und ich glaube, das ist halt auch was gerade am Anfang viele nicht vergessen dürfen. ja, halt nicht schon zu planen, als würde man nach Timbuktu fahren, sondern halt wirklich zu gucken, ey, okay, so runtergebrochen will ich jetzt von, was weiß ich, von Hamburg oder von Berlin aus Richtung Ostsee fahren. So. Und dann gibt es erstmal nur diese eine Richtung und dann schaut man eben weiter. Und ich finde auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, diese Erfahrungen auf den Touren zu sammeln und eben nicht quasi so prepared und equipped und so weiter reinzugehen, als würde man das schon 10 Jahre machen. Dabei ist es die erste Tour, weil ich glaube, dann fehlt einem vieles, was wichtig ist zu lernen in der Zeit. Und das wäre auch noch mal so eine Frage an dich, was du vielleicht so für Learnings sozusagen, was du für Erfahrungen gemacht hast, wo du gesagt hast, in den Bereichen hast du dich optimiert oder das war dir wichtig. Das hast du gemerkt, nachdem du die ersten, was weiß ich, 10, 15 Touren, wie auch immer.
Da glaube ich, kann ich jetzt richtig weit, da kann ich richtig krass ausholen. Also ich würde auf jeden Fall als grundsätzliches Oberding sagen, was ich gelernt habe, ist, weniger ist mehr. Also alles, was ihr mehr mitnehmt, müsst ihr auch mehr fahren und mehr schleppen. So, das ist immer eine Sache, das muss man sich irgendwie im Hinterkopf behalten. So, dann gibt's so eine Sache, manchmal haben Leute einfach recht, die dir sagen, hey, hol dir so ein Merino-Oberteil oder eine Merino-lange Elli oder so, gerade wenn ihr draußen irgendwie im Winter schlafen wollt oder so. Da, also kommen wir jetzt wieder kurz so zum Thema Konsum, aber manchmal ist es halt einfach leider doch der Weg, dass man mehr Geld für gute Sachen ausgeben muss, um dann halt mehr Komfort zu haben. So. Ich würde sagen, aber um nochmal zu den Anfängersachen auch zu kommen, es muss nicht die High-End-Bikepacking-Tasche sein. Es kann auch erstmal wirklich eine sehr günstige Tasche sein, die vielleicht auch jetzt nicht irgendeinen bekannten Herstellernamen hat, sondern vielleicht jetzt irgendwo aus Asien kommt oder so. Ich weiß, es muss man mit seinem Gewissen vereinbaren und so, aber wenn ihr halt die 10. Bikepacking-Tour in eurem, so wie ihr Bikepacking halt machen wollt, ne, wenn ihr eure die 10. Bikepacking-Tour hinter euch habt, die Tasche vielleicht kaputt gegangen ist oder ihr merkt so, okay, ich brauche was Größeres, was besser passt oder, ne, dann kann man immer upgraden und ich würde das auch empfehlen, ne, also vielleicht klein anzufangen und dann zu upgraden und nicht direkt da in die Preschen zu springen, auf jeden Fall. Und also ich habe viele Learnings, ne? Also auf jeden Fall Werkzeug checken, dass man dann sein Werkzeug dabei hat fürs Fahrrad, dass die Pumpe funktioniert, dass man eine auch funktionierende Pumpe dabei hat. Dass es der richtige Schlauch fürs Fahrrad ist. Also ich will das gar nicht aussprechen, aber es ist mir auch schon mal passiert, dass ich einen Platten hatte und dann den Schlauch rausrolle und sehe, oh, der ist gar nicht für dieses Fahrrad. Und vielleicht auch Fahrrad ab und zu vorher mal angucken und gucken, schaltet das noch richtig, sind die Bremsbeläge gut und so, das kann ich auch empfehlen. Also ich habe viele Punkte, die ich jetzt hier erzählen könnte, aber ich würde grundsätzlich einfach sagen, gewissenhaft daran gehen. Also wenn ihr irgendwie schon ein Bauchgefühl habt, oh, ne, da könnte vielleicht was passieren, dann würde ich euch empfehlen, vielleicht 1-2 Tage vorher schon mal die Situation und das Problem angucken. Damit ihr nicht im Wald steht und merkt, ach scheiße, Kette ist gerissen oder weiß nicht, war doch eine Speiche zu viel.
Ja, das sind ja dann schon Advanced-Probleme.
Ja, das sind schon Advanced-Probleme.
Also wenn mir jetzt die Kette reißen würde oder die Speiche bricht, dann stehe ich auch da. Also so, ja, so einspeichen und sowas, das ist, würde ich schon sagen, das ist schon deutliches fortgeschrittenen Level, aber ich würde auf jeden Fall auch den Punkt unterschreiben, was du gerade gesagt hast, weniger ist mehr. Es ist einfach so, ihr habt viel mehr Spaß, je weniger ihr dabei habt und je leichter, also weil ich sehe es auch immer wieder gerade auf so, also wenn man jetzt wirklich eine längere Bikepacking-Tour macht und man hat alles, was man braucht. Man hat irgendwie alles seine festen Plätze über die Zeit, gerade wenn man mehrere Tage unterwegs ist. Am Anfang, nach der ersten Nacht, ist immer noch ungewohnt. Ah, wo kommt das rein? Wo packe ich dies rein? Also ja, dieser Packprozess am Morgen, der dauert halt unglaublich lange. Aber nach der dritten, vierten Nacht, irgendwann ist man echt eingespielt und weiß, hier kommen die Sachen hin, da will ich das haben. Und das ist mir nur aufgefallen, gerade bei so längeren Radreisen, wie viele Leute ich da schon auch auf dem Weg getroffen habe, die haben wirklich so viel dabei und die kommen dann halt auch kaum den Berg irgendwie hoch, weil es halt einfach immens viel Gewicht ist, was die da mit sich rumschleppen. Und da muss man sich dann wirklich fragen, brauche ich 2 dicke Baumwollpullover, die ich irgendwie mit dabei haben will, oder reicht es nicht, wie Thjörven gerade gesagt hat, dass ich vielleicht doch nochmal gucke, kriege ich das gleiche Wärmeding auch vielleicht mit einem langen Merino-Langarm, was leichter ist. Also so das fängt dann so an, wo man so seine Optimierung sucht. Aber genau, ich würde auch auf jeden Fall empfehlen, gerade weil, wenn ihr so Spaß am Fahrradfahren habt, wenn es halt leicht und unbepackt ist, dann versucht so diesem Zustand so nah wie möglich zu kommen, aber eben auch zu gucken, dass ihr alles dabei habt, was für euch Komfort betrifft. Und für den einen mag es sein, der hat dann noch ein aufblasbares Kissen mit sozusagen für die Nacht, und für den anderen ist es dann, ja, der hat einen extra Riegel mit oder extra Packung seiner Lieblingsgummibärchen. Also das ist ja auch wirklich individuell, und das finde ich ist halt auch so schön, weil jeder hat beim Bikepacken, ja, ich will nicht sagen so sein, also ja, irgendwo halt das eigene Cockpit, aber das ist halt wie so ein Schreibtisch oder wie so ein Schrank, den man dabei hat, und jeder hat den irgendwie unterschiedlich und auf seine, ja, möglicherweise effektivste Art irgendwie bestückt und gefüllt, und
es ist also ein bisschen wie so eine Handschrift. Jeder hat so seine eigene Handschrift beim Bikepacken. Ich musste gerade schmunzeln. Ja. Ich habe mich gerade ein bisschen ertappt gefühlt. Ich habe ein Kissen dabei. Ich habe ein aufblasbares Kissen dabei. Das ist mir wichtig. Das ist mir wichtig, muss ich gerne sagen. Aber ja.
Ja, und das ist ja auch voll okay. Also wenn man was dabei hat, was einem in dem Sinne, ja klar, sind das vielleicht 200 Gramm mehr oder so, aber ich glaube, gerade wenn es einem dann in der Nacht oder so gut tut, keine Ahnung, andere haben auch, es gibt ja auch diese Schuhe oder diese Schlafsackschuhe, ja, weißt du, ja. Also so aus Schlafsack quasi so Schuhe, so kann man auch nachts anziehen, wenn man kalte Füße hat oder so.
Ja, was ich aber auf jeden
Fall. Sorry, aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
Gar kein Problem. Was ich auf jeden Fall aber unterstreichen wollte, jetzt habe ich vergessen, was ich unterstreichen wollte.
Nein. Weniger ist mehr.
Hatte. Du hast gerade eben irgendwas gesagt, da wollte ich dazu ein. Ich komme nicht mehr.
Dass jeder das mitnimmt mit dem Komfort, was man braucht, wo man Lust hat, was man sich gut anfühlt.
Ah, jetzt habe ich es wieder. Und zwar, meine Empfehlung ist, also wir beide oder ich auf jeden Fall durch YouTube macht das sowieso, aber nach jeder Tour sich einmal hinzustellen und zu gucken, was hatte ich wo, in welchen Taschen und was habe ich gebraucht und was habe ich nicht gebraucht. Dadurch könnt ihr relativ schnell rauskristallisieren, was in der Vorstellung, manchmal hat man ja beim Bikepacking auch so eine Traumvorstellung, ne, dass man irgendwie sagt, oh, und dann sitze ich da abends und höre Musik und dann hat man irgendwie eine 500 Gramm schwere Box mit rumgeschleppt 3 Tage lang und hat die nicht einmal angehabt. Also ist jetzt an den Haaren herbeigezogen, aber ihr, glaube ich, versteht, was ich meine. Sich auf jeden Fall nach jeder Tour, ist es egal, ob die nur zum Onkel ist oder ob die 5 Tage oder 4 Wochen ist, würde ich auf jeden Fall empfehlen, einmal jede Tasche durchzugehen und zu gucken, was habe ich viel benutzt, was habe ich wenig benutzt, was hat mir vielleicht gefehlt, was hatte ich zu viel, und man, gerade wenn man auch so Sachen hat, die vielleicht ein bisschen klobig sind, kann ich das vielleicht kleiner haben? Gibt es da eine Möglichkeit, das anders zu haben? Gibt es eine Möglichkeit, ein kürzeres Kabel zu haben? Längeres Kabel, kann ich die Powerbank kleiner machen, größer machen? Gibt es eine halbe Seife, eine Viertelseife? Gibt es, ne? Also ich würde euch empfehlen, auf jeden Fall nach so welchen Touren immer einmal so für sich selber, ob ihr es schriftlich macht oder nur in eurem Kopf, ist ja jetzt dahingestellt, auf jeden Fall auszurambulen, was für euch gut war und was schlecht. Und dann kommt ihr immer näher an so ein Ideal-Setup ran, was euch auch auf den nächsten Bikepacking-Touren auf jeden Fall hilft. Und noch eine Sache, benutzt euer Hirn. Nur weil ihr bei der Tour jetzt die Regenjacke nicht gebraucht habt, verbannt die Regenjacke nicht. Es wird der Tag kommen, wo ihr sie braucht. Ist so ein kleiner Tipp am Rande von jemandem, der auch schon mal auf einer Tour war und nass geworden ist.
Genau, das vielleicht noch dazu, dass in welche Region auch immer ihr euch vorbewegt, zumindest ein Tick weit das Wetter halt mit einzuplanen, gerade auch zu sehen, hey, ich fahre morgens im Kalten los, und oftmals ist dann so, ich weiß nicht, die ersten Touren kann ich mich auch noch, gerade auch nach Malmö, da hatte ich wirklich meine DC-Snowboard-Jacke, also hatte ich da an. So, ja. Und das wurde natürlich nach 20 Minuten viel zu warm. Und ich dachte mir so, Alter, also da habe ich auch die ganze Zeit mich gefragt, Mann, wie bin ich, also so, da kommt halt dieses, ja, probiert das einfach mal aus, wirklich mal ein, zwei Tage, bevor ihr auf eure eigentliche Tour geht, mit diesem Setup einfach mal nur 5-10 Kilometer durch eure Stadt da irgendwo durchzufahren, um mal zu gucken, hey, wie fühlt sich das eigentlich auch vom Lenkverhalten und so weiter an, bevor man halt da hinausbricht und dann, ja, nach einer halben Stunde irgendwie die Erfahrung macht, bin ich gar nicht auf das Wetter beispielsweise eingestellt oder habe mich entweder viel zu kalt oder auch viel zu warm angezogen. Und ja, das kann ich nur unterschreiben. Es macht super viel Sinn und die Zeit sollte man sich auch nehmen, wie Thjörven schon gesagt hat, um halt näher an diese Ideal-Setup, an diese Idealvorstellung ranzukommen. Ich meine, das ist jetzt auch schon fast wieder so ein bisschen fortgeschrittener, wenn man länger drin ist, um halt zu merken, hey, das sind wirklich Gegenstände, die will ich dabei haben, die brauche ich. Und ja gut, jetzt hatte ich das dabei, aber stimmt, das habe ich gar nicht benutzt und könnte ich das bei einer anderen Tour benutzen? Ich glaube nicht. Dann kann man den Gegenstand auf jeden Fall weglassen, um eben einfach mehr Freiheit beim Fahren zu haben.
Ja. Auf jeden Fall.
Was würdest du denn sagen, angenommen, man hat jetzt Spaß daran gefunden, würdest du dann schon sagen direkt, dass man auch einen Bordcomputer sich dann zulegt, zusätzlich zu dem Handy? Oder würdest du sagen, es reicht auch mit Handy sozusagen zu navigieren?
Also ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an, was man für ein Typ Mensch ist. Ne? Also wenn man jetzt so ein Mensch ist, der einfach nur sagt, okay, navigier mich jetzt einfach nur hier hin, ist mir egal wie, dann glaube ich, mit dem Handy ist man da ganz gut bedient. Es gibt aber natürlich auch so Leute wie mich, die dann halt sagen, ich möchte die Route halt bis ins letzte Detail selber planen. Das kann man auch die Route kann man mit dem Handy fahren. Ich glaube aber, dass so welche Leute vielleicht mit so einem günstigen Einsteigerradcomputer vielleicht besser aufgehoben sind. Also ich würde sagen, Radcomputer ist so das Letzte, was ich mich, also, oder was heißt das Letzte? Das ist jetzt auch wieder ein bisschen in Abhängigkeit. Als ich vor 5 Jahren, 6 Jahren so angefangen habe mit Bikepacking, da waren Radcomputer halt noch mega teuer. Und deswegen hat es bei mir auch ein bisschen gedauert, bis ich mir einen zugelegt habe. Mittlerweile kriegt man ja ganz gute Radcomputer auch schon für so 80, 90 Euro. Und deswegen ist das halt so ein bisschen, muss man so ein bisschen auf die Waage legen, ob man das jetzt für sich selber braucht. Aber ich würde sagen, wenn ein Radcomputer eine vorgefertigte Route zu fahren, gibt einen schon sehr viel Entspannung auf dem Fahrrad, weil man halt weiß, okay, ich habe hier vorne jetzt eine Tankstelle eingeplant, ne, die kommt jetzt in 15 Kilometern, da kann ich mal einen Snickers mir hinter die Ohren hauen und eine kalte Cola. Oder ne, so, dass man halt so ein bisschen seine Routen halt vorbereitet hat. Das ist halt sowas, wenn man das jetzt mit Google Maps macht oder mit Komoot oder so, kann man natürlich auch eintippen, so, hey, führ mich nochmal zu einer Tankstelle oder sowas, aber ist natürlich nicht das Gleiche, wie als wenn man das im Vorhinein einfach geplant hat, bei der Routenerstellung.
Ja, nö, würde ich dem mich anschließen.
Also ja, Radcomputer ist ein geiles Ding, kann einem super viel Freiheit geben, aber es ist halt natürlich auch ein Kostenfaktor, deswegen würde ich halt einfach abwägen, ob die Kosten den Nutzen decken oder wie auch immer man das sagt, ne, ob sich das halt einfach lohnt für einen oder ob man da nicht doch sagt, okay, ich will, ich habe letzte Bikepacking-Tour habe ich gefroren in meinem Schlafsack. Vielleicht sollte ich die 90 Euro eher in einen besseren Schlafsack investieren.
Dass irgendwann dieser, wie heißt das, Break-Even-Point oder so.
Ja.
Ab wo das denn alles Sinn macht und dann nach vorne geht.
Ja, auf jeden Fall.
Aber finde ich auch, also und ich muss auch sagen, so wenn ich mich an die ersten Touren, gerade wenn es schlechteres Wetter ist, wenn es jetzt Regen ist, das Handy macht nicht mehr richtig mit, man will auf dem Bildschirm was gucken und hat da Tropfen drauf und so, dann muss ich schon sagen, ist ein Radcomputer eine immense Erleichterung, weil wie oft ich früher irgendwo im Regen lang gefahren bin, dann war es schon halb dunkel und dann stehst du da und denkst, ja, muss ich jetzt nach rechts, nach links, dann bleibst du stehen, dann guckst du erstmal wieder nach, dann packst du es weg, fährst einen Kilometer weiter und denkst, scheiße, jetzt muss ich nochmal nachgucken. Also so das, wie Thjörven schon gesagt hat, das macht es natürlich deutlich, deutlich leichter. Aber, und jetzt nochmal was ganz anderes, zur Routenplanung, da muss ich tatsächlich vielleicht mal so von meiner Erfahrung her, das macht mir deutlich mehr Spaß, die Route während der Tour sozusagen zu planen, anzupassen, individuell zu gestalten. Es reicht, einen groben Rahmen zu haben, dass man sagt, ey, in 10 Tagen muss ich beispielsweise wieder zu Hause sein. Aber alles dazwischen, so ist es bei mir zumindest, halte ich mir komplett offen, weil ich halt diese Freiheit haben will, dass ich eben nicht gezwungen bin und jetzt für 7 Tage meine Zeltplätze, Unterkünfte, wie auch immer, vorgebucht habe und dann sage, oh shit, heute hat's mega gestürmt und geregnet, ich muss jetzt aber noch 80 Kilometer fahren, um halt zu Platz oder zu hier Unterkunft XY zu kommen. Das würde mich mal interessieren, wie ist das bei dir?
Also, für mich wäre das nichts, sage ich dir jetzt schon. Also,
okay.
Also, weil, da muss ich sagen, da bin ich, glaube ich, ich glaube, das ist einfach so eine Wesensfrage, ne? Was für ein Wesen ist man vom Mensch her? Das ist jetzt sehr philosophisch, Leute, haltet euch fest. Aber ich würde schon sagen, dass ich jemand bin, der so einigermaßen strukturiert ist. Und für mich, mir gibt das halt Ruhe, wenn ich weiß, okay, ich bin heute, keine Ahnung, 60 Kilometer gefahren, ich muss morgen 75 Kilometer fahren. So. Und dann bin ich an meinem Campingplatz, dann bin ich an meiner Unterkunft. So. Ich sage jetzt mal, klar, wenn man jetzt im Sommer unterwegs ist, dann kann man das mit dem Wetter schon ein bisschen besser predikten, aber ich würde sagen, man sollte eigentlich immer auf schlechtes Wetter vorbereitet sein.
Plan.
Und Wind formt den Charakter. Es gibt so 1000 Sprüche, Leute, die wir euch da jetzt um die Ohren hauen könnten, aber es ist auch manchmal cool, auch bei schlechtem Wetter irgendwie draußen zu sein und Sport zu machen und halt Fahrrad zu fahren. Deswegen, also klar, ich hatte jetzt bei meiner letzten längeren Tour von Berlin nach Aachen, da habe ich auch mich den einen Tag einfach in Zug gesetzt. Also meines Erachtens gibt es, glaube ich, immer irgendwie eine Lösung für die Situation. Aber ja, ich bin schon eher Fan davon, halt das genauestens geplant zu haben, wann ich wohin fahre und die einzelnen, okay. Ich nenne es jetzt mal die einzelnen Etappen schon vorher festzuhaben. Wenn man am Ende, ich sag mal, wenn man das Zeitfenster so hat, dass man sagt jetzt, okay, ich habe 14 Tage Zeit, ich plane gerade da 7 Tage unterwegs zu sein und am Ende sind es 9 oder so, dann bricht man sich ja keinen Zacken aus der Krone, ne? Also, außer man ist natürlich jetzt irgendwie verabredet, dann ist das natürlich blöd, aber ich würde sagen, wenn das Zeitfenster das hergibt, dann kann man das auch ein bisschen individueller und spontaner machen. Aber ich bin schon eher der Fan von, ja, das halt einfach vorgeplant zu haben.
Mhm. Ja, es ist spannend. Also da unterscheiden wir uns auf jeden Fall ein bisschen. Ich muss sagen, mir macht es auch großen Spaß, so insofern die Routen mehr anzuschauen, als dass ich schon wissen will, also so dieses Warum, so wo möchte ich hin, was ist mein Ziel sozusagen. Aber dass so dieser Weg dorthin, ja, da versuche ich halt meistens, mir das möglichst offen zu halten. Klar, an anderen Tagen, da muss man dann auch einfach realistisch sein. Und bei mir ist es dann halt so, dass ich den Abend vorher halt gucke, hey, okay, wie war der Tag heute für mich? Wie viel schaffe ich denn morgen eigentlich überhaupt? Ja. Und wenn der Tag anstrengend war, will ich mir das morgen zumuten oder muss ich vielleicht meinen Plan nochmal anpassen? Also das sind aber auch so Erfahrungen, die ich sagen muss, das muss wirklich auch jeder für sich selbst machen, gerade wenn man einsteigt. Also weniger ist mehr, hatten wir ja einmal bezogen auf die Taschen. Ja. Und das würde ich gleichzeitig aber auch sagen, weniger ist mehr, auch auf die Kilometer bezogen, gerade für den Anfang. sei es, man sieht noch zwischendurch schöne Dinge, man will irgendwo anhalten. Man ist nicht auf der Flucht, man muss kein Rennen gewinnen oder so, sondern es geht ja wirklich darum, den Weg zu genießen, das Fahren an sich. Und da kann ich euch auch nur den Tipp geben, lieber weniger pro Tag fahren und dafür dem Tag die Chance geben, Situationen entstehen zu lassen, so philosophisch
das jetzt klingt,
aber halt keine Ahnung. Ja, es wird immer tiefer. Ja. Das sind nur noch 3 Stunden und ich habe meinen Führerschein zurück. Weiter geht's. Nein, aber das ist, also ihr wisst, wie ich es meine, dass man halt, wenn sich irgendwo was auftut, man irgendwo ein nettes Café sieht oder so, dass man dann auch einfach mal sagt, ey komm, so, wozu fahre ich jetzt hier lang? Ich will mir den Ort jetzt mal anschauen oder will hier mal eine Rast machen und eben nicht dieses Gefühl hat wie ein Getriebener, ja, kann ich mir das eigentlich leisten? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich muss ich jetzt weiter. So, und das, glaube ich, gerade für den Anfang ist eine sehr, sehr wichtige Erfahrung zu sehen, wo liegt so meine Wohlfühlzone, was will ich pro Tag fahren, ohne das Gefühl zu haben, ich bin nonstop nur am Fahren, sondern habe halt auch noch Zeit, neben dem Fahrrad die Reise an sich, was es ja auch ist, zu genießen.
Ja, total. Also das, ich unterstreiche das voll und ganz. Also weniger Kilometer sind mehr. Es ist manchmal auch geil, halt wie gesagt, wenn man irgendwo langkommt, zu sagen, hey, das schauen wir uns jetzt nochmal an oder ich gucke mir das jetzt an. Geiles Café, ich esse hier doch noch eine Pizza, keine Ahnung. Hier jetzt noch irgendwas. Ne? Also ich glaube, das ist für den Anfang auf jeden Fall ein Tipp, was man mitnehmen kann, weil man schon, ich würde sagen, man kann schon relativ schnell rauskristallisieren, was der Sweet Spot an Kilometern pro Tag sind, die man so fahren kann, ohne dass es einen zu krass aus dem Leben so kegelt. Mhm. Ne? Also natürlich kann man jeden Tag, wenn man, ich sag jetzt mal, einigermaßen fit auf dem Rad ist, jeden Tag 100 Kilometer fahren oder 150. Ne? Das ist machbar. Mhm. Aber wie du schon gesagt hast, wenn man halt sich jeden Tag wie so ein Getriebener auf dem Rad fühlt, ist das nicht, also das kann, wenn man das will, kann das geil sein. Aber ich sag mal, die meiste Zeit, wenn man so Bikepacking macht oder so, macht man das ja, weil man Urlaub hat. Und ich kann jetzt auch wieder nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Es ist halt auch geil, wenn man 300 Kilometer oder so halt dann an 5 Tagen fährt oder so. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie lange Anne, also meine Göttergattin und ich, unterwegs waren durch die Niederlande. Aber das war halt so eine Laid-Back-Fahrradtour. Ich kann es nur empfehlen, weniger ist mehr auch bei den Kilometern. Und man darf auch mal pausieren.
Absolut. Video kann ich sehr empfehlen dazu. Also falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut bei Thjörven Geschwindigkeit meinem Partner hier gegenüber vorbei und zieht euch das Video rein, weil das, finde ich, beschreibt halt dieses Gefühl sehr, sehr gut, einfach sich treiben zu lassen, zu gucken. Man kommt trotzdem irgendwie voran und wenn mal Gegenwind ist, guckt man halt, wie man fahren will. Aber gerade für den Anfang, glaube ich, ist das super, super wichtig, weil sonst kann es schnell dazu kommen, dass es einen Stress, dass man das Gefühl hat, oh, ich bin mega bepackt, jetzt ist das Wetter schlecht und ich muss jetzt noch 120 Kilometer fahren. Also ich muss auch sagen, das würde mich auch mal interessieren, Thjörven, aber ich glaube, gerade jetzt, wenn ich so eine längere Tour mache und ich will das entspannter angehen, dann würde ich auch sagen, ist so mein Sweet Spot, mit Kaffeepausen, mit irgendwo noch Nudeln essen und so, wirklich auch so zwischen 80 und 100 Kilometern. Alles darüber hinaus ist schon so, dass man zusehen muss, dass man, wie soll ich sagen, dass man
aus dem Knick kommt.
Nicht auf, genau, dass man aus dem Knick kommt. Also so ab 120 oder so ist dann halt wirklich, dass man sagt, oh, okay, so bevor es dunkel wird, ich muss jetzt noch 40 oder so. Klar, das kann variieren. Wenn im Sommer die Tage extrem lang sind, dann schafft man vielleicht auch mehr. Aber wie du auch schon sagst, es geht ja auch darum, in den meisten Fällen zumindest, sich nicht jetzt aus dem Leben zu schießen und dann mit 180 Kilometern abends da zu sitzen und halt ja nur noch lethargisch quasi die Nudeln in sich reinzufuttern, sondern halt gerade wenn man irgendwie was erleben will, dann finde ich, und wenn es nur 50 Kilometer oder 40 am Tag sind, so davon, also ich finde es auch so wichtig, sich davon zu lösen, so man muss nicht bis nach sonst wohin fahren und man muss nicht hunderte Kilometer oder tausende Kilometer abgerissen haben, nur um eine schöne Bikepacking-Tour gemacht zu haben, sondern ihr könnt auch 4 Tage auf 160 Kilometern eine extrem schöne Zeit haben und habt viel mehr Zeit, die Orte an sich jeweils wahrzunehmen. Also ähnlich wie das Gepäck, weniger ist mehr. Aber du hattest gerade noch einen Punkt.
Ja, ich musste gerade ein bisschen lachen, weil mir jetzt aufgefallen ist, also bei der Niederlande-Tour, die ich ja da vor kurzem gemacht habe, da haben, also wir haben das schon ein bisschen mehr, so was das Thema Routenplanung angeht, schon ein bisschen mehr so gemacht, wie du das vorhin gesagt hast. Also ich hatte im Vorhinein schon so eine Route geplant, dass wir am Ende auch in Amsterdam ankommen. Und die sind wir auch, würde ich sagen, so zu 70% gefahren. Aber wir sind doch, also wir hatten da jetzt, ich hatte da jetzt nicht für jeden Stopp quasi einen Campingplatz rausgesucht oder so, sondern ich hatte einfach die Route als eine lange Wurst geplant. Und dann haben dann halt geguckt, wie viel wir so am Tag schaffen. Gut, in den Niederlanden, da ist gefühlt auch alle 10 Kilometer ein Campingplatz. Da kann man das schon so irgendwie handhaben, aber ja, sich so treiben lassen, das glaube ich, ist ein ganz gutes, also ich glaube, das kann man so ganz gut stehen lassen. Das ist etwas, was man beim Bikepacken gerne vergisst, aber was sehr geil ist und sehr viel Spaß machen kann.
Also genau, weil gerade da, das, also manchmal ertappe ich mich dann auch selbst dabei, so man hat dann, was weiß ich, irgendein Ziel im Kopf, man will jetzt nach Wien fahren, man möchte nach Paris fahren, wo auch immer hin. Aber dieses Ziel ist nicht Paris, also deswegen macht man nicht diese Reise, sondern die Reise an sich ist ja zwischendrin, das alles wahrzunehmen. Und manches Mal geht einem das echt so ein Stück weit verloren, weil man eben durch diese Kilometer, durch die Einteilung und so weiter sich getrieben fühlt, beziehungsweise dann schnell auch in so eine Richtung so, ja, okay, heute, ja, was steht an? Ja, gut, das müssen wir schaffen und dann sind wir halt dann morgen, übermorgen da, wie auch immer. Also das nur als Tipp, sich da echt von zu lösen, zu gucken, über wie viel Zeit verfüge ich, was ist realistisch, was möchte ich mir angucken. Aber eben, einfach individuell diese Erfahrung zu machen. Es kann auch sein, dass andere Leute die pure Glückseligkeit empfinden, wenn sie jeden Tag, was weiß ich, 200 Kilometer fahren und halt komplett auf eins mit dem Fahrrad werden quasi und große Freude daran haben, durch jegliche Terrains hindurch zu brettern, einfach ja mit dem Ziel irgendwie, yo, ich möchte, was weiß ich, in 5 Tagen da und da ankommen. Absolut kann ich auch nachvollziehen, aber da ist der Ansatz aus meiner Sicht dann nochmal ein ganz anderer und geht halt weg von diesem reisenden Bikepacking. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ihr nicht unbedingt ein Rennen fahrt, wie schon gesagt, weniger ist mehr, guckt euch da mal gerne auch in einem anderen Dorf mal vielleicht den Marktplatz an oder so, da entdeckt man dann vielleicht doch das ein oder andere coole Café. Ich kann das nur empfehlen, also Radreisen oder Bikepacken, auch was so also so das geografische Bewusstsein für irgendeine Gegend einem gibt, ne? Ey, ihr seid allerspätestens nach einer Woche, wenn ihr irgendwie eine Woche bei euch in der Gegend so am Bikepacken seid oder halt von einer großen Stadt zur anderen, ihr wisst genau, wo alles ist. Also es ist halt was schon einen voranbringt, auch im Kopf. Und macht euch auf jeden Fall kleine Ziele zwischendurch. Ne? Überschätzt euch nicht, was die Distanz angeht. Man kann auch nach 20 Kilometern mal eine Pause machen. Das ist vollkommen okay.
Das finde ich, ist halt auch so ein Punkt, was oder mir persönlich übertrieben viel Spaß macht. Dieses Netz im Kopf, was sich immer mehr erweitert. Also dieses Straßennetzwerk, wie auch immer. Das ist einfach was, das ist super, wie soll ich sagen? Ja, das ist super.
Das ist super. Nein, das ist einfach. Das ist einfach super. Everything is awesome. Ja,
nee, das ist wirklich was, was richtig Spaß macht, auch Wege miteinander zu verbinden, zu connecten, wie auch immer, wo man dann halt feststellt, ey, okay, das so erweitere ich mein Netz und dann halt vielleicht, wenn ihr mal eine längere Tour gemacht habt, ihr seid irgendwo abends mal zum Grillen eingeladen, whatever, so und irgendjemand erzählt was von irgendeiner Stadt und ihr habt sofort im Kopf, ah ja, stimmt, von der Seite, da ging's rein, weil man halt so viele Bilder damit verknüpft und aus meiner Sicht auch das Radfahren nochmal eine andere Geschwindigkeit ist, in der das Gehirn diese ganzen Eindrücke verarbeitet, als wenn man halt mit einem Auto oder mit Bahn, wie auch immer, irgendwo entlang brettert, weil auch, was ich, ist jetzt auch nochmal, also will ich gar nicht weiter drauf eingehen, aber so dieses, wie sich Städte auf- und wieder abbauen.
Ja,
also
total.
Wenn man irgendwo reinkommt, so, das sind halt auch alles Erfahrungen, die man mit der Zeit macht. Also, ja, Mensch, jetzt haben wir so viel über das Bikepacken geredet, dass ich mir jetzt denke, ich hätte direkt Lust, gleich mein Zeugs zu packen und mich morgen wieder auf den Bock zu schwingen und los.
Ich muss sagen, ich stimme dir voll und ganz zu. Ich bin gerade mental also in meinem Kopf oder vor meinem inneren Auge bin ich gerade auf meiner Bikepacking-Tour mit dem Fixie von Berlin nach Aachen. Da bin ich durch so viele Städte gekommen, da habe ich so viel von diesem Land sehen dürfen. Halt auch einfach, wie schnell sich Sachen auch einfach ändern, ne? Also da ist man erst noch in einer Stadt, die so ein bisschen mehr, ich sag jetzt mal so, Fachwerk hat und ne, wo irgendwie ein schöner Eingang ist. Und dann kommst du in so eine eher Industrieregion. Und also da kriegt man auf jeden Fall, ich sag jetzt mal, alle Kacheln, die es gibt, so vor die Augen gehauen. Und ich würde sagen, dass man bei jeder Bikepacking-Tour irgendwas mitnimmt. Irgendwas, was einen irgendwie, ja, ich will jetzt nicht sagen berührt hat, aber was einen irgendwie interessiert oder man gedacht hat, wow, es sieht doch ganz cool aus. Deswegen, steigt auf eure Fahrräder und fahrt einfach los, Leute.
Sehr, sehr schöne Worte. Das kann ich auch nur so unterschreiben. Und vor allen Dingen, seid offen. Also, macht euch darauf gefasst, dass vielleicht Leute auch euch fragen, ey, wo fahrt ihr hin oder wo geht's lang, weil es halt einfach so ein Bild ist, was ja, was halt sich von dem normalen Bild unterscheidet, gerade wenn man in kleineren Dörfern irgendwie ist oder mal irgendwo bei einem Bäcker hält oder so. Also das finde ich gerade, sei es, man ist jetzt auch alleine unterwegs, also diese ganzen Konversationen, das prägt diese Tage, also das macht's dann eigentlich aus. Also fahrt vielleicht nicht den ganzen Tag mit Kopfhörern und geht nicht zum Bäcker rein und sagt eine Milchschnitte und zack, seid ihr wieder weg, sondern ja, guckt auch mal, wo ihr da seid, was euch umgibt. Und ja, wie Thjörven schon gesagt hat, steigt auf den Bock. Und ich würde sagen, ja, damit haben wir so ein bisschen eingeleitet, hoffe ich mal, wie man den Einstieg ins Bikepacken gestalten kann. Wir sind jetzt gar nicht auf die verschiedenen Fahrradarten, spezielle Taschen und so weiter eingegangen. Ich glaube, das sind dann so die nächsten Schritte. Letztendlich, ihr könnt mit einem Klapprad genauso bikepacken wie mit einem Tandem, mit einem Bahnrad, whatever. Also schaut einfach, ja gut, Bahnrad sehr speziell, aber...
Das heißt ja Fahrradreise oder Bikepacking. Das heißt nicht Gravel-Packing oder Mountain-Packing oder sonst was, sondern das heißt einfach nur Bikepacking. Also am Ende kommt es einfach darauf an, was ihr da draus macht. Wie bei einer Pizza.
Und schickt uns mal gerne, vielleicht habt ihr ein paar Geschichten oder vielleicht habt ihr irgendwelche besonderen Erlebnisse, was euch geprägt hat, vielleicht auch auf Natur. Schreibt uns das gerne mal oder schickt uns eine Sprachnachricht in unsere Insta-DMs. Würden wir uns drüber freuen und vielleicht greifen wir die ein oder andere Nachricht beim nächsten Mal auf, weil ich glaube, da ergibt sich super viel und man lernt Leute kennen, die man vielleicht auch nochmal wieder trifft, die vielleicht eine wichtige Rolle im Leben dann plötzlich spielen. Also ja, schickt uns und teilt das gerne mal mit uns, würden wir uns drüber freuen. Und Thjörven, ich würde sagen, nachdem wir jetzt so viel übers Bikepacken geredet haben, was ist so das Wichtigste, damit das Bikepacken so richtig Spaß macht? Was braucht es dafür?
Ein Bike.
Nein, Junge, Fahrrad. Den Rückenwind.
Ach so.
Es braucht Rückenwind. Und damit, Freunde, nachdem Thjörven mir brillant diese Überleitung genommen hat, kommen wir doch mal zum Rückenwind der Woche. Der Rückenwind der Woche. Lieber Thjörven, was war dein Rückenwind der Woche? Was hat dir Auftrieb gegeben? Was hat dich positiv gestimmt?
Also, das ist jetzt auch wieder sehr, sehr intim, ja. Aber das hatten wir ja vorhin, glaube ich, hatten wir da vorhin drüber im Podcast geredet? Ich weiß es auch gar nicht, aber ich habe offiziell keine Fernbeziehung mehr. Das ist mein Rückenwind der Woche. Aachen ist jetzt Berlin, Leute. Das heißt,
krass.
Ich bin leider, also es blutet mir auch irgendwo im Herzen, weil ich schon auch immer gerne nach Aachen gereist bin und ich war dann ja auch öfters mal in Köln, ne, und in Düsseldorf und so. Ich habe halt das Land schon gesehen, würde ich sagen. Aber natürlich ist das auch schön, seine Partnerin zu sehen, ohne halt vorher 8 Stunden Zug zu fahren. Das ist, ja, deswegen, das würde ich sagen.
Also Thjörven hat sich...
Ja?
Nee, sag ruhig weiter, sorry.
Ich wollte
nur sagen, jetzt... Ach, Digga. Diese Zeitversetzung hier, Leute, ihr dürft nicht denken, dass wir uns ständig ins Wort fallen, aber man spricht was und dann schickt das Computerprogramm erst den anderen hier ins Rennen. Also, Thjörn, das Wort gehört ganz dir.
Ich wollte einfach nur sagen, dass es ein schönes Upgrade ist, ne, dass man jetzt nicht mehr so viel Zug fahren muss und ich im Prinzip mich aufs Fahrrad schmeißen kann, ne, und rüberfahren kann. Also das ist schon ganz angenehm.
Sehr, sehr cool. Das freut mich sehr zu hören. Ich habe es natürlich schon gehört, aber es ist, die Deutsche Bahn hat einen leidenschaftlichen Bahnfahrer verloren, kann man so sagen. Beziehungsweise er wird jetzt nicht mehr so häufig diese Strecke wahrscheinlich in Angriff nehmen.
Ja.
Aber natürlich ist das ein definitiv großes Upgrade und ich freue mich, dass ihr mehr Zeit miteinander verbringen könnt und nicht nur an den Wochenenden euch nach elendig langer Fahrerei sehen könnt. Sehr schön.
Was war denn dein Rückenwind? Ich habe so eine Vermutung, was dein Rückenwind sein könnte.
Na gut, ich habe ja zum einen vorhin schon gesagt, so ein bisschen Update aus dem Cockpit, mein Führerschein kommt zurück, aber das ist tatsächlich, ja?
Ich wollte gerade sagen, ich habe so die Vermutung, dass das auf jeden Fall ein Teil des Rückenwindes ist. Was ist denn der andere Teil?
Na, also tatsächlich, klar, das ist auf jeden Fall wieder praktisch, dass ich den habe, weil ich dann mehr Zeugs von A nach B transportieren kann. Aber zum anderen ist es wirklich jetzt am Sonntag diesen Orbit, den ich da durch die Mecklenburger Prärie gefahren bin. Es fiel mir schwer. Ich bin um 6 Uhr aufgestanden, hatte alles gepackt, hab's aber irgendwie nicht geschafft aufzustehen. War um 7 Uhr, dachte, ah Mann, der Tag und keine Ahnung, ich wollte eigentlich schon viel früher los, hab mich selber auch gestresst, bin um 8 Uhr los, dachte dann so, 8 Uhr, vielleicht schon zu spät, 20 nach 8, dann endlich nach draußen, dann festgestellt, ich habe mein Portemonnaie vergessen, wieder rein, also es war auf jeden Fall sehr viel, viel Heckmeck, aber wo ich dann losgefahren bin, ich war wirklich den gesamten Tag ohne Musik, also ich habe keine Musik gehört, habe einfach nur die Zeit auf dem Rad genossen und es war zwar bitterkalt, aber es war auch gleichzeitig ein wunderschöner Tag, ich hatte das Gefühl, mal wieder richtig bei mir selbst zu sein, so doof das klingt, aber halt wirklich so diesen Tag komplett nur für mich zu haben sozusagen und hab diesen Orbit sehr, sehr genossen, kann ihn sehr empfehlen. Wunderschöne Dörfer, Orte, ja. Matsch, Gravel, wo man da lang fuhr. Also das hat mir definitiv Auftrieb gegeben und ich saß dann Montag im Zug und hab mich echt dann an die Tour zurückerinnert und mich gefreut darüber, dass ich auch 2 Stunden später nicht mir selbst sozusagen noch mehr dafür bestraft habe und gesagt habe, was bist du für ein Knecht, dass du jetzt erst aufstehst, sondern einfach gesagt habe, okay, dann ist es halt so, ich mache mir Licht ans Fahrrad, ich fahre los und schaue einfach mal, wie es wird. Und das war ein richtig schöner Tag und hat mir Auftrieb gegeben.
Das freut mich richtig zu hören. Das klingt, als hättest du wirklich eine sehr gute Zeit gehabt. Und ich muss sagen, Respekt ohne Musik. Also ich brauche das auf jeden Fall zwischendurch, Musik zu hören, um halt nochmal gepusht zu werden. Also weil gerade ein Orbit ist ja jetzt auch, das nimmt man nicht auf die leichte Schulter, kann man so, glaube ich, stehen lassen. Mhm. Also ich würde sagen, da bist du ja so richtig Zen, so richtig Einklang mit der Natur geworden.
Also ich hatte Kopfhörer dabei und ich habe mir auch selber so gesagt, okay, die ersten 30 Kilometer erstmal nicht und erstmal in Ruhe irgendwie reinkommen in die Tour. Und dann, weiß ich nicht, auch bei Kilometer 60, 70, dann kam ich auch an so einer Tankstelle und das sind genau diese Begegnungen, von denen ich spreche. So, und dann kam plötzlich der Tankwart raus so und dann fragt er mich, ja und, wo geht's heute noch hin, wie weit fährst du noch und so weiter. Und dann kam man richtig ins Gespräch miteinander, wo ich halt dachte, krass, so wie geil, dass ich jetzt hier noch gerade stehe, mein ganzes Zeug in Ruhe einfülle, hier eine Pause mache und habe mich richtig darüber gefreut, mich mit dem zu unterhalten, was halt sonst irgendwie eher ja seltener passiert, einfach im normalen Alltag so. Und dann irgendwie, also keine Ahnung, Alter, ich habe Rehe gesehen, ich habe einen Fuchs gesehen, so ein Adler, also das war wirklich, das war wie so ein Mensch aus der Stadt, Alter, der mal wieder echt gesehen
National
hat.
National Geographic.
was die Natur einem eigentlich geben kann. Nee, und dann habe ich mir gesagt, okay, ab Kilometer 90, wenn du bei der Hälfte bist, dann setzt du aber Kopfhörer auf und dann brauchst du, also weil ich fahre sonst immer mit Musik,
ja,
wenn ich nicht gerade mit anderen Leuten zusammenfahre. Aber tatsächlich bin ich richtig ruhig und einfach entspannt wieder angekommen irgendwann. Also was heißt entspannt? Ich war schon gut fertig, aber ich bin zumindest vom Kopf her sehr entspannt gewesen und habe mich nicht stressen lassen. War einfach schön. War eine schöne Tour und hat mir Auftrieb gegeben für die Woche jetzt.
Ja, freut mich richtig zu hören. Das klingt richtig gut. Ich würde sagen, damit kommen wir zum
der Platten der Woche.
Ja, Max, nach so einem gewaltigen Rückenwind der Woche ist natürlich jetzt die Frage im Raum, was war dein Platten der Woche? Hattest du überhaupt vielleicht einen Platten? Hattest du einen Platten auf der Tour? War das der Platten der Woche?
Nee, tatsächlich hatte ich keinen Platten, obwohl ich vorher, aber mit Ventilverlängerung und allem, ich war auch die Ruhe selbst. Ich dachte mir, wenn es passiert, dann passiert es und ich werde das Problem in den Griff bekommen und werde auch bei den kalten Temperaturen, weil in solchen Momenten, ich weiß nicht, wie es dir da geht oder wie es euch geht, man funktioniert dann einfach.
Ja.
Du weißt, es gibt keine andere Option und es muss gehen.
Ja.
So. Und das ist auf jeden Fall was so. Ja, das, also gerade im Winter funktioniert man, das kann ich euch sagen. Nee, aber so Platten der Woche, ich überlege gerade, also bis auf so ein paar jetzt Zugverspätungen oder ähnliches, ja, halt sonst der übliche Kram, ne? So, du denkst, also Platten der Woche ist ganz klar immer der Briefkasten eigentlich. Das kann man schon irgendwie so sagen. Weil, also da steht nie irgendwie was drin, jo, herzlichen Glückwunsch, Sie kriegen 200 Euro, sondern meistens ist es das Gegenteil. Also, ich weiß nicht, ich glaube, darüber hatten wir schon mal gesprochen. Der Briefkasten hat sich schon im Laufe der Zeit von einem, oh, ich kriege eine Postkarte von Freunden, Shoutouts an Tjörven, der hat mir aus Lettland eine geschickt gehabt. War das Lettland? Ja.
Oh, ne? Das hatten wir jetzt schon mal. Jetzt erwischst du mich wieder.
Egal, ja. Verdammte Axt. Ich krieg's auch immer durcheinander.
Ich bin auch durcheinander.
Weiß nicht mehr. Naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, im Laufe der Zeit entwickelt sich dieser Briefkasten immer mehr zu etwas, ja, hier eine Rechnung, da dies nicht bezahlt, denken Sie bitte an die Zahlung oder, keine Ahnung, Strom wurde erhöht oder sonst was.
Ja.
Also das würde ich sagen, das war wieder so klassisch, so man kommt nach Hause, macht Postkasten auf und hat erstmal vier Dinger da wieder drin, wo man, also mittlerweile, ich bin auch so, ich sehe diese Briefe und dann muss ich mich erstmal hinsetzen an den Tisch, Alter, und dann atme ich erstmal tief durch und dann gehe ich so jeden Brief für Brief durch und dann
Rechnung,
ja, guckt
Rechnung,
man
Rechnung, Finanzamt. Schadens,
genau, man versucht innerlich so Schadensbegrenzung und denkt, okay, wir kriegen das schon alles hin und ja, hoffentlich kommen die nächsten Briefe nicht. Also das muss ich sagen, war so mein Platten der Woche, zum Glück relativ harmlos. Ja,
Litauen,
wie war's bei dir?
Litauen war es außerdem.
Ah,
das war
Litauen.
Also
sorry.
In der Mitte, das Sandwich.
Stimmt. Vilnius.
Vilnius, genau.
Vilnius warst du, ne?
Vilnius,
ja, genau.
Mhm. Ich würde tatsächlich sagen, mein Platten der Woche ist einfach meine Arbeitssituation, würde ich sagen. Also einfach Stress auf Arbeit, das ist etwas, was mich viel beschäftigt. Ja, also wo man auch einfach sagen muss, ne, wir sind nicht alle gleich, wir sind alle irgendwie unterschiedlich und alle haben irgendwie ihre eigenen Laster. Und es gibt Leute, die halt dann mit einem Laster, ne, sich helfen lassen. Es gibt Leute, die sich damit nicht helfen lassen. Und das ist etwas, was mich in so einem Arbeitskontext nervt. Also lasst euch helfen, wenn ihr Probleme habt. Das kann ich nur sagen. Damit tut ihr nicht euch selber, nicht nur euch selber was Gutes, sondern auch euren Mitmenschen. Ne? Und ja, Augen auf bei der Berufswahl, kann ich hier auch wieder nur sagen. Deswegen, ich wünschte, es wäre einfach nur eine Rechnung gewesen, die mich abgefuckt hätte. In diesem Fall. Mhm. Sind es tatsächlich Menschen. Das klingt so.
Ja.
Aber kein paar Leute, ich habe keinen Menschenhass. Liebe geht an euch alle raus. Und ja, ich glaube, wir müssen jetzt hier mal, also wir müssen das jetzt mal abwrappen, weil wir sind, also.
Aber war eine schöne Folge, Alter. Ich
hatte
richtig das Gefühl.
Ich habe richtig Spaß gehabt, sag ich dir, wie es ist.
Ich auch. Also wir haben wirklich einen richtigen Deep Dive gemacht und wir haben vorher, bevor wir die Folge aufgenommen haben, haben wir gesagt, beide, Digga, wenn es länger wird, dann wird es halt länger, ja. Aber wir haben Bock, einfach mal wirklich tief einzutauchen und wir hoffen vor allen Dingen für die Leute, die jetzt wirklich neu in das Thema so Bikepacking einsteigen, auch wenn ihr die ersten 20 Minuten erstmal unsere Bahnaktion gehört habt, aber vielleicht, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen.
Vielleicht haben wir auch ein neues Genre aufgemacht, Bahnpacking. In der nächsten Folge reden wir über Bahnpacking, Leute. Schickt uns da auch gerne eine Sprachnachricht zu. Was sind eure tollsten Erlebnisse mit der Deutschen Bahn gewesen? Spaß beiseite.
Inklusive Fahrrad. Inklusive Fahrrad. Da habe ich auch Geschichten. Egal, wir wollen es nicht länger machen. Also die Leute, die sich jetzt ganz kurz, die sich dachten so, yo, höre ich auf den Montagmorgen, fahre ich hier zur Arbeit. Also gut wäre, ihr seid schon auf der Arbeit angekommen und seid schon eine Stunde noch zusätzlich am Hören, während ihr schon auf der Arbeit sitzt. Ansonsten gute Fahrt, falls ihr immer noch unterwegs seid und viel Spaß beim Wäsche aufhängen, beim Malern, beim Putzen, was auch immer ihr macht. An dieser Stelle auch nochmal, schickt uns doch gerne nochmal, ich weiß, das haben wir früher immer gerne uns angeschaut, schickt uns doch mal die Situation, in der ihr gerade diesen Podcast hört, gerne auch als Foto, teilen wir dann gerne in der Story. Und ja, tja, ansonsten würde ich sagen, viel geredet, viel Deep Dive gemacht, ich bin top motiviert, was die nächste Tour betrifft. Und wird Zeit, eine Liste zu schreiben, was ich mitnehmen will.
Ja, in dem Sinne, Leute, denkt an die Sprachnachrichten, schickt uns gerne Sprachnachrichten auf Instagram. Und ich würde sagen, wir hören uns bald wieder in alter Frische. Haltet bis dahin die Ohren steif und divet immer ordentlich rein in die Materie.
Und viel Spaß beim Anhören. Ciao.
Tschö.